Auf Fritz, der Blue Moon mutiert wie an jedem letzten Mittwoch im Monat zum Chaos Radio auf Fritz für 3 Stunden. Die 76. Ausgabe, deswegen vorneweg schon mal gesagt, wer Mails und ähnliches schreiben will, 76@chaosradio.ccc.de ist heute die E-Mail-Adresse zum Mitmachen. Im Studio vom Chaos Computer Club Henry und Andy. Tachchen.
Hallo.
Abend. Mein Name ist Max von Malotki und das Thema heute Abend: 1 Jahr, 11. September, gerastert und gescannt. Aber wo es erstmal hingeht, ist in Sachen Chaos Radio und Chaos Computer Club selbst, und zwar direkt nach Paris zu Tim. Hallo Tim.
Hallo, guten Tag.
Tachchen.
Na?
Na?
Alles locker bei euch?
Ja.
Ja, immer.
Immer.
Das ist gut. Trotz 11. September Thematik. Ist ja schon wieder ein heißes politisches Thema, wo ich hier quer einsteige.
Sag mal, wieso bist du eigentlich in Paris?
Ja, warum bin ich eigentlich in Paris? Wir machen hier Häuserbeleuchtung, das steht hier gerade an. Und wir haben das irgendwie vor einer Stunde sozusagen begonnen.
Erklär das doch mal.
Naja, also wie ja einige sicherlich schon mitbekommen haben, hatten wir letztes Jahr diese Installation Blinkenlight in Berlin am Haus des Lehrers am Alexanderplatz. Und seitdem ist eine Menge Zeit vergangen und die haben wir nicht ungenutzt verstreichen lassen. Und heute Abend haben wir unsere Nachfolgeinstallation in Betrieb genommen, und zwar hier in Paris auf der Fassade des Turms T2 der Bibliothèque Nationale de France oder auch der französischen Staats- oder Nationalbibliothek. Und die Installation sieht ganz schick aus.
Kann man sich das im Netz angucken? Habt ihr eine Webcam?
Es gibt tatsächlich ein Streaming, aber ich muss jetzt gerade ein bisschen passen, weil wir haben hier irgendwie so einen Stress in den letzten Minuten gehabt, dass ich mich um diesen ganzen Streaming-Krempel noch nicht habe kümmern lassen. Aber das geht morgen auf jeden Fall über unser Blinkenlights-Update und auch über Chaos-Update raus. Auf jeden Fall ist auf www.blinkenlights.de/arcade eigentlich alle Informationen darüber zu finden. Vielleicht nochmal so zu den Rahmendaten. Wir haben halt im Vergleich zu der Haus des Lehrers-Installation, wo wir ja 18 Fenster in acht Etagen hatten. Das Ganze ist hier deutlich größer. Die Fassade ist 20 Etagen hoch, hat 26 Fenster, die 2:1 sind. Und das Neue, dass wir eben jetzt hier nicht nur die Fenster ein- und ausschalten, sondern auch mit Graustufen arbeiten. Und wir suchen jetzt natürlich noch dringend Leute, die irgendwie Filme beitragen. Das haben schon einige getan und hier läuft auch schon eine ganze Menge interessantes Zeug, aber das kann natürlich noch mehr werden.
Nicht schlecht.
Ja.
Ja.
Soweit ist die Stimmung ganz prima.
Dann lohnt es sich ja auch endlich mal nach Paris zu fahren, weil Sehenswürdigkeiten gab es da ja kaum.
Bitte?
Ich sag, dann lohnt es sich endlich auch mal nach Paris zu fahren, weil da gab es ja kaum Sehenswürdigkeiten. Jetzt hat es wenigstens eine mehr, dann ist das Riesenrad nicht mehr so gut besucht.
Das Riesenrad ist ein Turm und heißt Eiffelturm.
Ja, hast du das wieder mit London verwechselt?
Da gab es auch mal eins, also zumindest da am großen Place Vendôme, glaube ich.
Der Linux, so ihn, der alte Tux auf dem Haus. Also wir können auch noch mehr davon sehen. Jetzt ist Bau gerade zu sehen. Sehr schick, man kann jetzt richtig Fotos darstellen. Man kann sie sogar erkennen. Jetzt ist der Gimp-Wilber gerade am Start. Sehr lustig. Ja, also wer sozusagen gerade von Paris aus, jetzt haben wir Konrad Zuse als Porträt, ist das cool, man kann ihn sogar erkennen, ich glaube nicht. Und jetzt Paul Jouvet, ah, wie lang du hast, ist so super. Unglaublich.
Ja, schön.
Ja, wir haben schwer gekämpft hier mit den Graustufen, also wir haben eine Menge gelernt über Strom und Sinuskurven, das ist wirklich unfassbar.
Aber Tim, jetzt sag mal kurz, bevor wir dich jetzt dem Schwärmen überlassen für die nächsten 80 Tage, wie hat das überhaupt geklappt, dass ihr nach Paris gegangen seid?
Naja, wir sind hier im Rahmen einer Kulturnacht, die von der Stadt Paris organisiert wird. Die heißt Nuit Blanche. Das bedeutet so viel wie Weiß Nacht oder freier übersetzt durchwachte Nacht. Und die haben uns eben Anfang des Jahres gefragt, ob wir nicht Lust hätten, so eine Installation, wie wir sie in Berlin gemacht haben, auch hier in Paris zu machen. Da habe ich gesagt, naja, hängt mal ganz vom Gebäude ab. Und dann kamen sie irgendwie nach 2 Monaten irgendwie auf uns zu und haben uns irgendwie die Nationalbibliothek vorgeschlagen. Das Gebäude sieht halt total cool aus und sehr geeignet, weil wir hier, obwohl es im Prinzip noch voll im Betrieb ist, mit Büros und allem, wir die Möglichkeit hatten, da die Lampen anzubringen, weil sozusagen vor jedem Fenster durchgehend immer so 90 cm Platz ist mit so einem Sonnenpanel, was so dahinter klebt. Das kann man im Netz ganz gut sehen. Naja, und dann gibt uns irgendwie eigentlich nur die Wahl, es zu machen oder nicht zu machen. Das haben wir gemacht.
Sehr cool.
Ja, sehr schön. Nur die Graustufen kommen am Radio ein bisschen schlecht rüber, finde ich.
Ich werde mir bemühen, künftig weicher zu sprechen. Ja, wie gesagt, also morgen dickes Update mit dem Stream und man kann das irgendwie, wir kämpfen ja auch noch so ein bisschen, dass es einen ordentlichen Quicktime-Stream gibt. Derzeit gibt es halt nur diese anderen beiden Formate, aber können wir schon hin.
Tim, viel Spaß und vielen Dank.
Alles klar. Ich schreibe wirklich, dass wir 3 neue Spiele haben. Außer Pong gibt es auch Tetris, Breakout und Pac-Man.
Ja,
aber jetzt halt Schluss mal.
Okay. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Wahnsinn. Aber wir bleiben international in Blue Moon und kommen jetzt zum Thema des heutigen Abends. 11. September, ein Jahr 11. September, gerastert und gescannt, so die Überschrift für das Chaos Radio heute Abend. Andi, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen anreißen, worum es heute Abend gehen soll.
Ja, wir haben uns so ein paar, also anfangen wollen wir eigentlich mit so einem historischen Abriss und dann wollten wir so die einzelnen Maßnahmen, die also sich im politischen Raum ausgedacht wurden oder die relativ schnell aus den Schubladen kamen nach dem 11. September, um also Terrorismus zu bekämpfen, die wollen wir euch nochmal, euch damit ein bisschen konfrontieren und euch auch die Frage stellen, ob ihr das irgendwie als sinnvoll empfindet, also ob das uns alles vor Terrorismus schützt oder wer da eigentlich wen und was beschützt. Und ja, wollen dann so ein bisschen eben auch euch eigentlich die Frage stellen, was ihr denn für Ideen habt, aber da kommen wir dann vielleicht später zu.
Ja, am Anfang steht eine Frage, die ihr mir auch gestellt habt und die mir auch noch nicht beantwortet wurde. Das heißt, ich bin selber sehr gespannt.
Genau.
Und Hadra natürlich.
Da können wir ja auch mal mit anfangen, bevor wir dann vielleicht nochmal in die Musik gehen oder so, weil es gibt da sicherlich einige Leute draußen, die jetzt auch am Netz sitzen und die haben möglicherweise dann die Möglichkeit, die Frage besser zu beantworten als die anderen, aber wer weiß. Also die erste Frage an euch lautet, was haben eigentlich Hertha, Däubler, Melin und Robert Anton Wilson gemeinsam?
Hertha, Däubler, Melin und Robert Anton Wilson, ja?
Genau.
Was haben die beiden gemeinsam? Ich zerbreche mir den Kopf, seitdem ihr hier angekommen seid. Ich habe aber noch nicht ins Internet geguckt. Für den Fall, dass ihr das rauskriegt oder euch jetzt ransetzt und forscht und zumindest irgendwelche Hinweise findet, Indizien, ja, 0331 70 97 110 ist die Nummer für den Blue Moon heute Abend. Was haben die abgesehen von dem zweiten Vornamen gemeinsam? Hertha, Däubler, Melin und Robert Anton Wilson. Das ist die Frage fürs Chaos Radio. Und ich würde sagen, um ein bisschen Zeit zu lassen, weil das ist ja nun wirklich eine Rechercheaufgabe, erstmal ein Stückchen Musik, oder? Was hast du denn mitgebracht? Das war hier was indisch.
Das ist Muslim-Gaus. Nee, das nicht? Ist islamische Musik.
Islamisch einfach nur.
Ja, aber ein bisschen experimentell krass. We'll be right back. Die Mikros sind schon wieder an.
Ja. Das ist richtig. Das hört man jetzt sogar im Radio. Ihr hört das Chaos Radio auf Fritz, 21:45. Das heißt, die Sendung hat gerade erst angefangen. Thema heute, große Überschrift, ein Jahr 11. September, gerastert und gescannt. Im Studio Henry, Andy und meine Person Max. Und es steht eine Frage im Raum, wo jetzt nicht so viele spontan angerufen haben und gesagt haben, ich kann ja aus dem FF beantworten. Deswegen möchte ich Andi bzw. Henry nötigen, da noch ein bisschen was nachzulegen, damit man vielleicht so eine kleine Idee hat, wohin es gehen soll.
Naja, ja, also die Frage war ja, was haben Hertha Doiblek-Melin und Robert Anton Wilson gemeinsam? Vielleicht erkläre ich kurz, Hertha Doiblek-Melin war bis vorgestern, glaube ich, unsere Justizministerin und
Robert Anton Wilson ist der Autor von Illuminatus Und das ist eigentlich verschwörungstheoretisches Urgestein. Das müsste eigentlich jetzt reichen.
Ja, also da muss doch mal draußen jemand drauf kommen. Und wenn er eine Idee hat, dann ruft er an. Und zwar unter
0331 70 97 110. Was haben Hertha Däubler, Gmelin und Robert Anton Wilson gemeinsam?
Also ganz so einfach lässt sich's nicht googeln. Man muss schon ein bisschen cleverer sein.
Haben die beide was mit Schröder zu tun gehabt?
Also, ich weiß nicht, über das Privatleben von Frau Hertha Däumler-Gmelin, da weiß ich nichts, muss ich sagen. Oder wie meinst du das jetzt?
Ich weiß es nicht. Ich tippe jetzt einfach immer mal so wild rein, weil vielleicht passiert es ja aus Versehen, dass ich das richtige... Verwandt sind sie nicht.
Nee. Verwandt sind sie nicht.
Also die Cousinen von Schröder, die kennen wir ja, glaube ich, langsam alle, ne?
Ja. Die Hertha Däubler und der Robert Anton.
Naja, also es hat ja sozusagen einen Grund, warum Hertha Däubler eben nicht mehr unsere Justizministerin ist. Aber also deutlicher möchte ich jetzt nicht werden. Also jetzt muss doch mal jemand anrufen und das wissen.
Also ich bin noch nicht dahinter gestiegen. Also wenn es jemand weiß, ihr würdet uns sehr helfen. 0331 70 97 110 ist die Nummer fürs Chaos Radio heute Abend. Was haben Hertha Däubler, Gmelin und Robert Anton Wilson gemeinsam? Das ist
also
spannend.
Also wenn es zu schwierig ist, dann müssen wir das nochmal kurz während der Musik hier intern beraten.
Also jetzt so langsam scheinen die Ersten, so wie es aussieht, ihre Internetsuchmaschine getrimmt zu haben. Warten wir einfach noch eine Sekunde ab. Mhm. Was haben Hertha Däubler, Gmelin und Robert Anton Wilson gemeinsam? Wenn man die Frage ungefähr 50 Mal hintereinander stellt, bekommt das so was Lyrisches, ne?
Also das klingt jetzt so ein bisschen wie Selbsthypnose?
Ja, das erinnert eher an Dada, ne?
Aber Hertha Däubler, Gmelin ist auch so ein Name, der, also wie ein Gedicht fast, ne? Wie ein schlechtes, aber...
Hatte die nicht noch einen anderen Namen?
Petra?
Ich weiß es jetzt nicht mehr. Nee.
So, jetzt probieren wir es aber mal. Namen Christian.
Hallo, kleiner Moment, ich bin gleich wieder dran. Ja, ich mach nur schnell mein Radio aus, damit es nicht zu dummen Rückkopplung kommt.
Das ist nett.
Jo.
Mein Radio steht übrigens drüben in der Firma und ich brauche dafür 10 Minuten.
So, da bin ich wieder.
Jo, hi.
Ja, also ich denke, dass zufälligerweise vielleicht beide Leute Bushs Außenpolitik mit der von Hitler verglichen haben.
Ja.
War es auch schon ein hervorragender Treffer, ja.
Ja.
Ja, war jetzt aber ganz ehrlich gesagt auch nicht wirklich schwer, wenn man sich ein bisschen für Politik und Weltgeschichte interessiert.
Du meinst jetzt die Antwort zu finden, was sie gemeinsam haben, oder den Vergleich zwischen Bush und Hitler?
Sowohl als auch. Oder war die Antwort jetzt falsch?
Nee, die war schon fast richtig, aber ich könnte dich jetzt ja andersrum fragen, was hat denn ihr Vergleich an, wie unterscheidet sich der Vergleich?
Das ist eine gute Frage, weil ich leider das Werk ihr Illuminatus nicht kenne.
Nee, das geht auf den nicht zurück, okay. Na, dann bist du sozusagen ganz nah dran gewesen, aber wollen wir das auflösen?
Ich würde schon sagen...
Nein, jetzt lass doch mal. Jetzt haben wir jetzt hier gerade alle gesucht. Jetzt geht's langsam los. Jetzt wollt ihr auflösen und den Schwanz einziehen. Ich glaub's ja nicht. Christian, also, halber Punkt, sagen wir mal, ja?
Immerhin, ja. Danke.
Gute, genau. Tschüss. Rico. Rico hat schon aufgelegt. Wahrscheinlich wusste der es auch nicht genauer. Dann probieren wir es mal mit der Annika. Hallo, Annika.
Hallo.
Nabend. Was denkst du denn? Was hat Hertha Däubler, Gmelin mit Robert Anton Wilson gemeinsam? Und also, vielleicht so ein Stück drüber hinaus über die Hitlerkiste.
Also ich nehme einfach mal an, dass ich beide negativ über eine Person geäußert haben könnten, über die sie sich nicht geäußert hätte und äußern dürfen.
Ach,
also bei Wilson weiß ich das nicht, weil Wilson kenne ich nicht.
Ach so.
Aber ich denke, das ist der Grund, warum Däubler Gmelin nicht mehr Justizministerin ist.
Ja, wobei sie hat sich ja nicht negativ geäußert. Ich meine, klar, der Herr Hitler, der ist bei uns natürlich nicht positiv assoziiert in unserem Türkreis, aber ich meine, Vergleiche sind ja nicht per se positiv oder negativ, sondern Vergleiche sind Vergleiche, oder?
Ja, die Frage ist, mit wem man verglichen wird. Also,
ja, logisch. Okay.
Und ich denke nicht, dass Bush sich sehr, sehr darüber gefreut hat, mit Hitler verglichen zu werden, soweit Bush weiß, wer Hitler überhaupt ist.
Nee, stimmt. Zumindest wenn man diese Cordula Reis nimmt, die macht das ein bisschen minder entspannten Gesichtsausdruck.
Naja, ich meine, eigentlich müsste das schon wissen, ne?
Ja, ich bin mir bei ihm nicht so wirklich sicher über irgendwas.
Ja, na, okay. Also böse Zungen haben ja dann noch ganz andere Vergleiche, ne?
Aber ich befürchte, viel mehr als einen halben Punkt können wir dir auch nicht geben, Alter. Also,
aber Annika, dann hättest du mit Christian zusammen schon einen Punkt. Das ist ja auch was.
Das ist doch schon mal was.
Gut. Danke dir für den Anruf. Tschüss. Probieren wir es mal mit Stefan. Guten Abend, Stefan.
Hallo.
Hi.
Also ich glaube, folgende Sache. Wilson hat ja einen Illuminatus, sowohl der US-Regierung als auch den Nazis halt Verbindungen zu den Illuminaten nachgesagt. Hm. Womit halt beide unter einer Decke stecken, genauso wie hier die Däubler-Gmelin das auch behauptet hat.
Moment, Däubler-Gmelin hat behauptet, dass Bush ja, also, Verbindung dass mit den halt, Illuminaten hat?
Nein, aber dass die halt was zusammen haben, halt Gemeinsamkeiten.
Hm. Ja gut, aber ich befürchte, da bist du noch ziemlich unkonkret geblieben. Also,
okay.
Also auch ein halber Punkt, Stefan.
Hm. Immerhin.
Immerhin. Dank dir.
Jo.
Tschüss. Oh. Also vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen in Berlin und Brandenburg, der es jetzt etwas genauer weiß und der so sagt, ja klar, das ist dann, dann 0331 77 97 110. Ansonsten würde ich dann vielleicht doch dafür plädieren, dass wir die Katze aus dem Sack lassen, Henry und Andi.
Also einen noch, ne? Oder?
Also momentan ist jetzt niemand im Rennen in den Telefonleitungen. Wir können ja noch eine Sekunde warten, weil ich finde es schon spannend. Es hat so eine Quiz-Situation. Mhm. Ja? Ich würde jetzt den Joker nehmen oder Publikums-Joker oder so. Mhm. Wir warten noch mal eine Sekunde, weil es ja auch gerne, würde es ja gerne sehen, wenn jemand das weiß. Weil das würde ja auch zeigen, dass die Recherchefähigkeiten im Internet relativ gut sind. Es hat nichts mit Illuminatus zu tun?
Nö.
Könnte man sagen,
also im Grunde genommen, okay, ich sag nochmal ein Stichwort. Also im Grunde genommen geht es um die Risiken des Kokainmissbrauchs.
Ja. Ach du dickes Ei. Okay.
Ja, es gibt manche Sachen, die kennen wir von Adolf Hitler noch nicht so genau, ne?
Ja, der Adolf, es gibt doch diese alten Aufnahmen, wo er am Ende so nochmal seine Truppe inspiziert und ein Kameramann ihn fälschlicherweise von hinten aufgenommen hat und man sieht, wie stark die Hände von Adolf Hitler zittern, weil er gerade wieder so richtig drauf war. Und die haben es aber nie in die Wochenschau geschafft, natürlich, diese Aufnahmen, sondern immer nur die von vorne und die mit Hund. Rebecca! Ah, nein! Schad. Traut euch, 0331 77 97 110, im Zweifelsfall kriegt ihr zumindest einen halben Punkt für eure Antwort. Und wie wir gelernt haben, das ist doch immerhin etwas. Thomas, guten Abend.
Ja, hallo.
Hi.
Ich habe auf der Website von dem Robert Anton Wilson nachgeforscht und da gibt es nun so ein kleines Gedicht. Und da äußerte sich halt über diesen Vergleich, also eben poetisch, nicht so wie die Däubler-Gmelin eben in der Rede. Und das eben alles ein bisschen übertitelt mit, so Gefahren des Kokainmissbrauchs.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, der Kandidat erhält 100 Punkte.
Ja. Yay! Ja.
Und wir haben uns erlaubt sozusagen, damit wir es den Hörern nicht so schwer machen, wir haben also die deutsche Übersetzung davon auch da, weil wir uns überlegt haben, auf Englisch ist das eventuell ein bisschen schwierig.
Oh, du hast das Gedicht da, ja?
Ja, ich habe das Gedicht da, genau. Das würde ich jetzt doch einfach zitieren.
Thomas, das hören wir uns an, oder?
Ja, aber gern.
Dann gerne.
Können wir auch nochmal darüber diskutieren. Also, über die Risiken des Kokainmissbrauchs. Zwei bekannte politische Führer hatten angeblich diese ruchlose Gewohnheit. Beide kamen aufgrund zweifelhafter Wahlen durch undemokratische, irreguläre Methoden an die Macht. Beide Nationen erlebten unmittelbar Anschläge auf berühmte öffentliche Gebäude. Beide beschuldigten eine ethnische Minderheit, bevor die Ermittlungen Beweise erbracht hatten. Beide führten Hexenjagden gegen die beschuldigte Minderheit durch. Beide setzten bürgerliche Freiheiten zeitweise aus. Beide stellten die Bevölkerung unter Beobachtung. Beide unterhielten verborgene und geheime Regierungen. Beide erklärten nahezu der gesamten Welt den Krieg. Einer hatte einen lustigen Schnauzbart. Wie hieß der andere?
Lustigen Schnauzbart. Ja, sehr schön. Thomas?
Jo.
Gut geforscht, gut gefunden, 100 Punkte. Ja. Und das ist dann der ganze Punkt, der an dich geht. Vielen Dank für den Anruf.
Jo, bitte.
Tschüss.
Tschüss.
So, wir machen gleich die Nachrichten auf Fritz. Bis dahin ein bisschen Musik und damit gehen wir in die nächste Stufe. Und es wird auch noch nicht ganz verraten, worum es da geht, aber es hat auch ein bisschen mit dem zu tun, was in diesem Gedicht schon angeklungen ist. In etwa 3 Minuten gibt's Nachrichten und danach geht's weiter. Oh,
so bad.
Das Chaos Radio. Wir haben es jetzt 10:30 Thema. Heute Abend, 1.11. September, gerastert und gescannt. Gleich geht's damit weiter. Jetzt erstmal Nachrichten.
Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1.
22.30 Uhr.
Fritz Info.
Mit dem Wetter, nachts ist es stark bewölkt und zeitweise regnet so ein bisschen. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 6 Grad. Morgen ist es meist stark bewölkt, ebenfalls. Und es regnet immer mal wieder so zwischendurch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Topp.
In den USA hat sich der Streit um einen möglichen Irakkrieg verschärft. Der Demokrat Daschle warf Präsident Bush vor, die Debatte zu politisieren. Bush hatte den Demokraten vorgeworfen, nicht an der Sicherheit des eigenen Volkes interessiert zu sein. SPD und Grüne haben sich auf einen Zeitplan für die Koalitionsverhandlungen geeinigt. Das erklärten Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer nach dem ersten Treffen der Verhandlungskommissionen. Danach soll am Montag zunächst über die Finanzen gesprochen werden. Bundesfamilienministerin Bergmann wird dem neuen Bundeskabinett nicht angehören. Das sei eine Frage der persönlichen Lebensplanung, sagte sie der Sächsischen Zeitung. Bergmann hatte bei der Bundestagswahl ein Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf verfehlt. Der insolvente Luftschiffbauer Cargolifter will zusammen mit einem britischen Konkurrenten ein Luftschiff bauen, das teilte der Insolvenzverwalter mit. Am Freitag soll der Gläubigerversammlung ein entsprechendes Sanierungskonzept vorgelegt werden. Und zum Sport, Radprofi Jan Ullrich verlässt das Team Telekom. Zu welchem Rennstall er wechseln will, ist noch nicht klar. Bis Ende März ist Ullrich noch wegen Drogenmissbrauchs gesperrt. Und eine Meldung vom Verkehr. A15 Breslau, Autobahndreieck Spreewald zwischen Cottbus West und Fetschau ist wegen einer Baustelle der rechte Fahrstreifen gesperrt und zwar noch bis Sonntag.
Konzert. Eigentlich ist er einer von drei Ärzten. Doch jetzt ist er solo unterwegs.
Eigentlich bist du mir egal.
Aber seine Band besteht nur aus Frauen.
Absolut nichts ist in Ordnung.
Fritz präsentiert Farin Urlaub und sein Racing-Team auf ihrer ersten Tour. Freitag, 4. Oktober ab 20 Uhr in der Columbia-Halle Berlin. Und im Radio
Fritz.
Und ihr hört das Chaos Radio, 22.32 Uhr, mit dem Thema heute Abend, 1.11. September, gerastert und gescannt. Was jetzt nicht unbedingt eine Auflage des Chaos Radios dessen ist, was wir zum Jahrestag, nämlich dem 11. September hatten, so dieses, was wissen wir alles, wo ging's lang, ne, sondern die Reaktion auf dieses Ereignis, ja, was die Sicherheit anbelangt und was den Rechtsstaat anbelangt und wie er darauf reagiert hat, dass das passiert ist. Im Studio vom Chaos Computer Club Henry und Andy und meine Person Max von Fritz. Wunderschönen guten Abend. Jetzt könnten wir eigentlich, nachdem wir geklärt haben, was Hertha Däubler-Gmelin und Robert Anton Wilson gemeinsam haben, die nächste Stufe einleiten.
Genau, und die nächste Stufe, ist das Mikro hier an?
Ja. Ja, sicher.
Die nächste Stufe besteht sozusagen wiederum in einer Frage an die werten Hörer. Ich lese jetzt ein Gesetz vor und wüsste gerne von euch, was für ein Gesetz ist das und wie kam das zustande?
Ach du dickes Ei, das wird ja wieder schwer.
Ja, nee, ist aber ist ein relativ kurzes Gesetz. Das ist in Klammer 5, einzelnen Paragraphen. Entschuldigung. Also, wie gesagt, wie das Gesetz heißt, sage ich jetzt nicht. Punkt 1. Gesetze können außer in der Verfassung vorgegebenen Verfahren auch durch die Regierung beschlossen werden. Zweitens, die von der Regierung beschlossenen Gesetze können von der Verfassung abweichen, soweit sie nicht die Einrichtung des Parlaments und des Oberhauses als solches zum Gegenstand haben. Die Rechte des Präsidenten bleiben unberührt. Drittens, die von der Regierung beschlossenen Gesetze werden vom Ministerpräsidenten ausgefertigt und im Gesetzblatt verkündet. Die entsprechenden Artikel der Verfassung finden auf die von der Regierung beschlossenen Gesetze keine Anwendung. Viertens, Verträge mit fremden Staaten, die sich auf Gegenstände der Gesetzgebung beziehen, bedürfen für die Dauer der Geltung dieses Gesetzes nicht die Zustimmung der an Gesetzgebung beteiligten Körperschaften.
Och.
Fünftens, dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündigung in Kraft. Peng, okay, das war jetzt eine Gesetzeswüste, aber trotzdem, wie heißt das Dings, was ich gerade vorgelesen habe und wie kam das zustande?
0331 70 97 110 ist die Hotline fürs Chaos Radio. Wenn ihr es wisst oder vielleicht eine Ahnung habt oder mit uns zusammen die Lösung rauspolken und entwickeln wollt, dann meldet euch. Andi, gib mir nochmal den Text her, das muss ich mir selber nochmal durchlesen. Das
ist ja welche Version willst du?
Die Version, die du gerade vorgelesen hast. Oder
die habe ich leider nur elektronisch, ich habe hier die andere.
Kann ich die so vorlesen? Sind da keine Schmutzwörter drin?
Nee, da sind leider Schmutzwörter drin. Also jedenfalls, es geht da bei diesem Gesetz um die... Ja, also das ging schon auch um Terrorismusbekämpfung.
Zeig doch nochmal, gib mir mal die Schmutzversion, ich werde die schmutzigen Wörter rauslassen. Also ich will ja nur nochmal reinlesen, auch für euch vielleicht, weil das war ja nun fett. Okay, also so sieht's aus. Erstens, Gesetze können außer
in der von der Verfassung vorgesehenen Verfahren auch durch die Regierung
beschlossen werden. Dies gilt auch für die Artikel der Verfassung bezeichneten Gesetze. Das ist doch wieder total schwer. Ach so. Den Henry hört man nicht.
Ja, okay.
Henry, guten Abend. Die von der Regierung beschlossenen Gesetze können von der Verfassung abweichen.
Ja, also zum Beispiel war es ja dann auch so, ihr entsinnt euch ja, da war doch diese Situation, dass da am 11. September waren nicht nur diese Flugzeuge und die ganzen Geschichten, sondern danach war ja so ein bisschen das Wort vom Terrorismus in aller Munde und dann mussten ja Gesetze beschlossen werden und da war ja auch nicht immer klar, was ist jetzt wichtig? Ist jetzt wichtig, dass wir irgendwie Demokratie haben oder ist jetzt wichtig, dass wir jetzt Terrorismus bekämpfen?
Der Lutz hat, glaube ich, eine Ahnung, was das für ein Gesetzestext sein könnte. Guten Abend, Lutz.
Hallo.
Hallo, was denkst denn du? Wo kommt denn das her?
Ja, ich habe zwei Vermutungen. Die erste, die mir sofort eingefallen war, war die Notstandsgesetzgebung.
Nee.
Also so krass nicht ganz.
Und die zweite, die mir dann nur noch einfällt, ist das Ermächtigungsgesetz von 33.
Ja, hervorragend. Aber das heißt aber anders.
Ja gut, den Wortlaut habe ich natürlich nicht.
Ah, ja, nee, okay. Nee, aber im Grunde genommen hast du die 100 Punkte schon.
Das ist ein Treffer, auf jeden Fall.
Das ist ein Treffer. Also es gibt für dieses Gesetz zwei Bezeichnungen. Das Ding hieß ja damals tatsächlich Reichstagsbrandermächtigungsgesetz. Also so ehrlich waren die damals.
Ja.
Könnte man sagen.
Vom 23.03.1933.
Genau. Und der inoffizielle Titel ist, der offizielle Titel, den hast du jetzt da drüben gerade.
Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, das meinst du?
Ja, genau.
Ja. Vielleicht könnten wir den Text ja jetzt auch nochmal Andi oder Henry vorlesen mit den Schmutzwörtern drin, weil daran hätte man es natürlich sofort gemerkt, dass es sich um etwas Älteres handelt, weil das Wort Reich natürlich ziemlich oft drin vorkommt.
Ja, es ist ziemlich deutlich schon, ne? Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 23.03.1933. Erstens, Reichsgesetze können außer in dem in der Reichsverfassung vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden. Das gilt auch für die in den Artikeln 85.2 und 87 der Reichsverfassung bezeichneten Gesetze. Zweitens, die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze können von der Reichsverfassung abweichen, soweit sie nicht die Einrichtung des Reichstages und des Reichsrates als solche zum Gegenstand haben. Die Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt. Drittens, die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze werden vom Reichskanzler ausgefertigt und im Reichsgesetzblatt verkündet. Sie treten, soweit sie nicht anders bestimmen, mit dem auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft. Die Artikel 68 bis 77, und das kommen jetzt hier die Kleinkramsachen, und das, was Andy schon vorgelegt
hat. Und so weiter und so weiter. Also ich meine, im Grunde kann man das ja abkürzen, weil heute sagt man nicht mehr Reich. Wobei neulich war ich mal aus Versehen, aber das führt jetzt vielleicht so weit, da bin ich aus Versehen in Österreich gelandet, ohne es zu wissen.
Und in Österreich sagt man immer noch Österreich.
Nee, nicht nur das, sondern ich hatte so ein Flugticket und das hat mich geführt in einen Ort namens, oh Gott, wie hieß denn das? Klagenfurt, genau. Mhm. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich dachte, das wäre irgendwie ein Ort in Deutschland, weil das klang so. Und da war ich also in Österreich und da auf einer Veranstaltung und da redete irgendwie so ein lokaler Bürgermeister oder irgend so ein Amtsmensch jedenfalls am Anfang, sprach eine Begrüßung aus und er sagte immer, die kärntnerische Softwareindustrie muss ja ganz kärntnerisch dafür achten, dass unsere kärntnerischen Werte und so fort, und dieser Begriff, der kam so oft vor, ich dachte, ich bin in so einer Karikatur wie Stonk oder sowas, weißt du? Und das kam jetzt beim Lesen auch
gerade. Du warst bei Haider zu Hause.
Ja, genau, ich war sozusagen bei Haider, also in Haiderland, aber meine geografischen Kenntnisse sind
leider nicht. Man mag es gar nicht glauben, ist Klagenfurt nicht der Ort, an dem die Klagenfurter Literaturtage angesiedelt sind, wo eigentlich immer Hochburg der Kultur dann immer ist für ein Jahr mal?
Ich kann ja sagen, dass in Klagenfurt KLA heißt, in den Lufthansa-Ticket irgendwie dich über Frankfurt führt, aber...
Aber ich muss sagen, bevor wir jetzt Lutz vergessen, hallo Lutz nochmal.
Ja, ich bin noch da.
Chapeau, dass du das so schnell gewusst hast.
Ja, das war ja relativ offensichtlich, also konnte da eins der beiden sein. Was mir in dem Zusammenhang auch noch wieder ganz böse im Magen liegt, ich habe jetzt neulich, ich muss zugeben, ich verfolge das nicht so kontinuierlich im Augenblick, habe ich in irgendeiner Nachrichtensendung sogar diesen Ausdruck Ermächtigungsgesetz in dem Zusammenhang gehört, dass Bush ein Gesetz einbringen will, das ihm vom Parlament da freie Hand im Zusammenhang mit dem Irak gewährt. Und da ist wortwörtlich in einer Sendung einmal das Wort Ermächtigungsgesetz gefallen.
Mhm.
Das fand ich dann schon irgendwie sehr bezeichnend.
Was würden die Amis denn dafür sagen? Weil die haben das natürlich auf amerikanisch formuliert, ne?
Na, ich hab nur deutsche Nachrichten geguckt, also da war es auf Deutsch.
Law of Empowerment oder sowas?
Ja, Empowerment ist auf jeden Fall gut.
Ja, das könnte schon hinhauen, ja.
Power ist auch so ein Bush-Wort.
To empower the authority, was auch immer, ja, so in der Art.
Aber gut, vielen Dank.
Alles klar.
Juti,
tschüss.
Weil der Christoph jetzt auch gewusst ist, ich bin ja ein bisschen stolz schon. Hallo Christoph. Christoph, bist du noch da? Nee, Christoph hat sich natürlich schon verabschiedet, weil der Lutz es schon gewusst hat. Wollen wir mal nur nicht hier versäumen, noch diejenigen, die es gewusst haben, kurz dran zu nehmen und unseren Punkt zu vergeben. Thomas? Auch Fertsch. Und Roger hätten wir noch zu bieten gehabt. Hallo Roger.
Ja, hallo.
Tachchen. Du hast es auch gewusst, ja?
Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Muss ich jetzt ehrlich gestehen.
Was wäre die...
Ich dachte Notstandsgesetz. Also...
Gut, dann geben wir noch einen halben Punkt, Roger. Danke dir, dass du angerufen hast.
Okay.
Tschüss. Aber jetzt, ihr seid ja immer drin in solchen Gesetzessachen. Jetzt erzählt mir bitte nicht, dass sich Deutschland angesichts des 11. September letztes Jahr diesen Gesetzesvorschlag nochmal angeguckt und umgesetzt hat.
Nee, das natürlich nicht. Aber, also, ich meine, nach dem 11. September habe ich relativ schnell eine Mail von John Perry Barlow gekriegt. Das ist so, war der Songtexter von Grateful Dead und ist jetzt also bei der EFF, bei der Electronic Frontier Foundation. Die kümmern sich in Amerika so ein bisschen um, ich sag mal, digitale Bürgerrechte. Also sowas wie Recht auf Privatkopie, Recht auf freie Meinungsäußerung und so fort, wo ja immer, ich sag mal, so Vorstöße gibt von Regierungen, da irgendwie einzuschreiten und so fort. Und er sagte also gleich in seiner Mail, hatte gleich die Überschrift Remember the Reichstagsbrand, obwohl er also in New York sitzt und wo ja irgendwie klar ist, der Reichstagbrand, das war ja auch eine Situation, die politisch ein bisschen schwierig war und das war dann letztendlich so der Durchbruch, wo man gesagt hat, Wir befinden uns in einer so dramatischen Situation. Der Staat ist angegriffen, der Reichstag brennt. Jetzt müssen wir gegen die Terroristen bekämpfen. Und was wir ja historisch sozusagen heute sagen können, ist ganz klar, was denn daraus geworden ist. Was wir bis heute ja nicht genau sagen können, ist, wer das Ding eigentlich angezündet hat. Klar, da gibt es diesen Herrn von Lubbe, aber ob er dann Kommunist war oder ob er nicht doch und warum das Gebäude an so vielen Ecken gleichzeitig angefangen hat zu brennen und so weiter, das ist ja bis heute, gibt es da Verschwörungstheorien und alles Mögliche. Aber wie gesagt, die direkten Konsequenzen, das wissen wir ja, was da draus geworden ist. Und so ein bisschen ähnlich verhält es sich ja schon mit dem 11. September, dass man im Grunde genommen, ja gut, wir haben da irgendwie diese Attentäter, wir haben da diesen immer viel zu entspannt aussehenden Onkel mit dem Maschinengewehr im Hintergrund, ich glaube Bin Laden heißt er. Und also der also das alles da aus seinem afghanischen Zelt raus geplant haben soll.
Wobei man ja munkelt, dass er jetzt endgültig entspannt sein soll und tatsächlich gar nicht mehr lebt, ne?
Ja gut, aber ich weiß es nicht. Ich meine, wenn ich jetzt tatsächlich so ein wohlorganisierter Terrorfürst wäre und also wirklich so entspannt daherblicken könnte, dass das so aussieht, als verbringe ich einen halben Tag immer nur in der Badewanne und die andere Hälfte des Tages entweder mit meinen Gespielinnen oder mit meinen Beratern oder so, dann kann ich doch auch sicherlich arrangieren, dass die alle denken, ich bin tot, damit ich endlich meine Ruhe habe. Oder
das ist die Königsklasse, wenn man das schafft, würde ich mal sagen.
Ja, ich meine, gut, keine Ahnung. Ich meine, wenn er tot ist, dann könnten die ja auch irgendwie aufhören, da rumzuböllern, oder? Aber naja. Also gehen wir mal zurück aufs Thema. Natürlich haben die nicht das Reichstagsbrandermächtigungsgesetz aus der Schublade geholt. Aber das Innenministerium hat zum Beispiel, also ich habe hier vorliegen ein Dings, das heißt BMI-Sicherheitspaket zur Terrorismusbekämpfung und das wollen wir jetzt mal mit euch diskutieren. Das fängt so ein bisschen ähnlich an, also die Terroranschläge in den USA haben deutlich gemacht, dass wir Sorge tragen müssen, dass bereits die Einreise extremistischer Straftäter und so weiter und so fort.
Das ist jetzt das, was Deutschland sich quasi überlegt hat, so wie ja, kurz genau. Danach?
Ja, das war dann irgendwie so Anfang Oktober, Ende September. So.
Also das ist das, wovon vielleicht die meisten kennen.
Unter dem,
das ist im Grunde der Vorläufer dessen, was man so als Otto-Katalog dann irgendwann in den Medien auch serviert bekommen hat. Mhm. Und ja, so die ersten Schritte dessen darstellt.
Genau, und das, was daran so interessant ist, ist natürlich, dass insbesondere die Verschärfung der Einreisebestimmungen sozusagen, also dass Ausländer werden hier nochmal ganz generell anders gehandhabt, zum Beispiel Einführung von fälschungssicheren Ausweisen für Asylbewerber und Duldungsinhaber, Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für Sprachaufzeichnung zwecks Erhebung einer Sprachanalyse zur Klärung der Herkunftsfriktion
warte,
Nutzung was, der Sicherheitsbehörden.
Was soll das sein?
Also, das heißt, dass jeder, der jetzt als Nichtdeutscher nach Deutschland einreicht, egal ob er jetzt Asylantrag stellt oder ob er vielleicht sogar ein Touristenvisum hat oder ob er geschäftlich hier ist, was auch immer, dass der jedenfalls ein Sprachmuster abgeben muss. Er muss also einige wenige Sätze in ein Tonbandgerät des in diesem Fall Bundesnachrichtendienst sprechen. Und zwar aus folgendem Grund. Dem Bundesnachrichtendienst ist ja die sogenannte strategische Fernmeldeüberwachung gestattet. Das heißt, auf allen Telekommunikationsleitungen, die die Bundesrepublik Deutschland mit dem Ausland verbinden, da ist der Bundesnachrichtendienst nach bestimmten sogenannten Suchbegriffen worden. Und bei Suchbegriffen, da denken alle Bürger immer, alles klar, das ist, wenn da einer Bin Laden sagt oder Kokain oder was auch immer. In Wirklichkeit handelt es sich hier aber erstens um Verbindungsdaten, das heißt, wer mit wem kommuniziert, und zweitens um sogenannte Biosignaturen. Und das ist hier nur ein anderer Begriff, nämlich Sprachaufzeichnung zwecks Erhebung einer Sprachanalyse. Biosignaturen heißt, man kann feststellen, wer dort am Telefon ist, ganz egal, welche Leitung er benutzt und welchen Apparat er benutzt.
Ach Quatsch.
Und das hieße, hieße, dass also jegliche Ausländer, die nach Deutschland einreisen und dann von hier aus mal den Fehler machen zu telefonieren, soll ja vorkommen, dass also deren Gespräche dann eindeutig zugeordnet werden können. Auch wenn man vielleicht, das ist dazu nicht erforderlich, dass man weiß, worüber sie reden. Weil die NSA zum Beispiel, dieser große amerikanische Geheimdienst, die haben ja auch diese ganzen arabischen Terroristen längst alle abgehört. Das Problem, was sie aber hatten, ist zwischen Abhören und Zuhören ist ja nochmal ein Unterschied. Dazu muss man nämlich wissen, was die da reden, die Sprache beherrschen und so fort. Und die hatten ja zum Beispiel einen Mangel an Übersetzern. Die hatten einfach nicht genug Leute, die Farsi sprechen und so fort. Ja,
also ich habe mich immer gefragt, wie die das hinkriegen. Bei der Datenmenge, bis sie die Scheiße übersetzt haben, ist der Typ doch immer schon dreimal weiter.
Aber genau. Sie haben es ja auch nicht übersetzt, ne? Und das ist so eine ähnliche Situation, das gab es ja in Deutschland auch schon mal, das ist ewig hier mit der RAF. Hm. Man hat immer ein halbes oder ein Dreivierteljahr später, hat man dann genau gewusst, wo sie gewesen sind. Ne? Mhm. Ja, das ist so ungefähr das mit dem Übersetzen. Ne?
Genau.
Dieser Historiker-Effekt sozusagen.
Ja, exakt, ja. Und deswegen vielleicht, also wir wollen ja ein bisschen interagieren hier mit euch da draußen an der Radios. Und deswegen, also dieser Katalog hier, den ich hier habe, das ist dieser erste Maßnahmenkatalog, den Sie ausgedacht haben, der teilt sich so in Bereiche auf. Und deswegen, vielleicht bleiben wir mal beim ersten Bereich und stellen euch mal die Frage, kommt euch das irgendwie sinnvoll vor? Jetzt Asyl- und Ausländerbereich heißt das. Das geht eben weiter mit Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Aufbewahrung der Fingerabdrücke und identitätssichernde Unterlagen für einen Zeitraum von 10 Jahren. Einschränkung des Abschiebeschutzes für Personen, die terroristische Aktivitäten verdächtigt sind. Also verdächtigt sind. Das heißt, worauf sich der Verdacht gründet, das muss man ihnen übrigens nicht mitteilen. Und Speicherung der Religionszugehörigkeit. Kommt euch das sinnvoll vor? Hilft es sozusagen uns zu verhindern, dass weitere Flugzeuge in Hochhäuser fallen oder da sonstige grausame Dinge geschehen? Oder ist es eher eine Steigerung von grausamen Maßnahmen gegenüber einer ethnischen Minderheit, wie es sozusagen Herr Wilson formuliert hat mit dem Begriff Hexenjagden gegen ethnische Minderheiten, was jetzt vielleicht ein bisschen polemisch ausgedrückt ist. Aber ich meine, dass die Anhänger des islamischen Glaubens es nach dem 11. September nicht gerade leichter haben, ist wohl auch ein bisschen klar.
Man kann es ja nochmal auf den Punkt bringen, weil es ist ja immer so dieser Effekt, wenn man solche Gesetzestexte gerade im Radio einfach so Stück für Stück vorliest, dann denken alle, ja, war da jetzt was Schlimmes dabei? Ah, wird schon nichts gewesen sein. Es ist schon ziemlich krass und deswegen die Frage nochmal auf den Punkt, die jetzt an euch geht. Ist es okay, wenn eure Grundrechte eingeschränkt werden, um es dem Terrorismus schwerer zu machen? Das ist die Frage im Chaos Radio jetzt und 0331 70 97 110 ist die Hotline. Findet ihr das okay oder findet ihr das nicht okay? Heiligt der Zweck da die Mittel oder nicht? 0331 70 97 110.
Ja.
Andi, sag ruhig.
Ja, ich meine, gut, der erste Fragenteil, der ist jetzt ja ein bisschen in Richtung Ausländer, ne? Also ist ganz klar auch die Frage, findet ihr es okay, dass wenn jemand nach Deutschland einreisen will, dass er also seine Sprache abgeben darf, seinen Fingerabdruck, vielleicht noch einen genetischen Fingerabdruck, also da nochmal ins Röhrchen wichsen oder keine Ahnung, wie die das machen.
Naja, was heißt Ausländer? Das? Weißt du, guck, mein Name, ich bin Malotki, ist mein Name, ich bin auch irgendwo ein Stück Pole geblieben und wir sind alle auch irgendwie Ausländer. Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt so, dass, da gibt es die Ausländer, die hören ein anderes Radio und deswegen denke ich, dass vielleicht auch viele da unabhängig davon eine Meinung drüber haben.
Klar.
Annette, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Hallo. Und was ist deine Meinung dazu? Ist es okay, die Grundrechte so ein bisschen einzuschränken, um dem Terrorismus Herr zu werden?
Nicht unbedingt, weil ich denke mal, dass es einfach auch viel zu viel Geld kostet.
Aber das zahlt er doch mit der Tabaksteuer, oder?
Im Moment oder rauchst
du nicht? Andy, du bist nicht Raucher, das ist unfair.
Entschuldigung, nein, ich habe gehört, ich bin nicht sicher, ob das stimmt, dass die Maßnahmen, du sagtest ja gerade, das kostet Geld, dass das also durch die Erhöhung der Tabaksteuer wieder reingeholt worden sei.
Sicherlich kostet es Geld, aber ich denke mal, jede Überprüfung und wenn die Provider jetzt die sämtliche Sachen von uns speichern müssten, ob E-Mail oder sonst irgendwas, dass es einfach mal auch da teurer werden würde und jede Menge Geld kosten würde.
Aber sagen wir es mal so, weil Andi hat ja eine Sache angesprochen, die schon ziemlich wichtig ist. Chili, der das Ganze federführend ausgedacht hat, ist ja unser Innenminister. Kümmert sich also erstmal darum, was ist mit Deutschland? Und dann gucken wir mal auf die sogenannten Ausländer, die von außen kommen. Ist es okay, das dann für die anzubringen? Also zu sagen, wenn die besser überwacht werden, so eine große Zahl soll das ja nicht mehr sein, wenn es nach dem Willen der Politiker geht. Ist das denn okay?
Für die Ausländer denke ich mal auf jeden Fall. Also es ist ja nicht so, dass ich was gegen Ausländer hätte, aber gewisse Maßnahmen sollten dann doch schon ergriffen werden, weil ein Großteil nach dem letzten Terroranschlag in New York hätten sich ja da, waren ja doch einige, die sich bei uns aufgehalten haben.
Wir können den Katalog ja mal durchgehen, weil der Andi hat den ja auch vorliegen. Vielleicht könntest du es ja mal so Stück für Stück aufzählen, dann kannst du ja mal sagen, ob du das okay findest oder nicht.
Mhm. Na, vor allem könnte man ja auch dann die Frage stellen, wenn du sagst, das hätte tatsächlich die Anschläge möglicherweise verhindert, weil die ja auch in Deutschland waren. Da kann man ganz konkret fragen. Einführung von fälschungssicheren Ausweisen für Asylbewerber und Duldungsinhaber. Haben die irgendwie, hat irgendeiner dieser Leute, die da in dem Flugzeug saßen, seinen Ausweis gefälscht gehabt?
Die Frage war ja überhaupt, hatten sie es nötig?
Wahrscheinlich eher nicht, so wie die Verhältnisse hier sind.
Wie meinst du das mit den Verhältnissen jetzt?
Ja, generell, ich denke mal, so ein Terroranschlag, woher kam er nun?
Du meinst, ja.
Ganz kurze Zwischenbemerkung. Andi, da du hier für die Musik zuständig.
Woher kamen die Terroranschläge? War es wirklich Bin Laden? Waren es nicht doch Leute, die Ausreden brauchen, um gewisse Sachen zu finanzieren?
Annette, eine Sekunde mal. Andi, hast du Häppchen Musik ohne Gesang? Weil die Frau geht ja doch ziemlich ab im Hintergrund. Man muss sagen, dass Andi hier mit seinem Laptop für die Musik zuständig ist, also für die Hintergrundbeschallung. Und bevor die Frau sich dazu Soul-Höchstleistungen hochkurbelt und man gar nichts mehr versteht.
Ja, dann muss ich mal kurz hier rumflummeln, aber bleiben wir wieder beim Thema.
Ist aber exklusives Rumfummeln hier im Chaosradio. Insofern ist das ja dann schon wieder okay. Annette, okay, sag, mach mal weiter. Ich wollte das nur eben kurz, damit man dich auch besser versteht, sagen.
Ja. Ja, also wie gesagt, die Sachen mit dem Terroranschlag, wer weiß, wer die wirklich wollte oder wer dafür verantwortlich ist, keine Ahnung. Gell? Viele Leute machen sich viele Gedanken und ob es nun Bin Laden war oder ob es wirklich Leute brauchten, um irgendwelche Ausreden für irgendwelche Steuern zu finanzieren.
Ja, gut, okay, aber ich meine, das sind ja hier jetzt in diesem Fall keine Steuerfinanzierte, das sind natürlich steuerfinanzierte Maßnahmen, aber... Ich meine, wenn ich jetzt hier lese, Einführung von fälschungssicheren Ausweisen für Asylbewerber und Duldungsinhaber, meinst du damit sozusagen, dass also die, keine Ahnung, bestimmte Hersteller von fälschungssicheren Personalausweisen sozusagen ein Interesse an Terrorismus haben? Oder war das jetzt irgendwie zu vereinfacht?
Schwer zu sagen.
Okay, wir können es ja über den Abend jetzt noch ein bisschen fortführen, die Diskussion ist neu jung. Annette sagt zumindest erstmal, es ist auf jeden Fall eine Geldkiste und für die Ausländer ist es aber dann im Endeffekt okay, wenn ich das so zusammenfassen kann, oder?
Also für Ausländer finde ich einfach mal den Umfang, dass sich halt ein großer Teil der Leute, die daran beteiligt waren, in Deutschland aufgehalten haben, finde ich es richtig.
Okay, gut, vielen Dank.
Mehr zu überprüfen.
Juti, danke dir, tschüss.
Ja, bis dahin.
Das ist ja schon mal ein Statement, über das man sich, glaube ich, streiten kann, ob das für die eine Gruppe okay ist und für die andere nicht oder ob es vielleicht notwendig ist. Eure Meinung ist da gefragt und dann 031 70 97 110. Am Telefon ist der Taco, wenn ich das richtig verstanden habe. Hallo Taco.
Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja, also zu Annette nochmal ganz kurz. Wer setzt dann da die Maßstäbe zu sagen, den kontrollieren wir und den kontrollieren wir nicht? Oder der muss sich eben halt einer Routineuntersuchung unterziehen. Ich selber komme aus der Türkei und bin hier in Berlin geboren. Und sicherlich ist es eine Sache zu sagen, okay, wir müssen eben halt eine Möglichkeit finden, das Land sicherer zu machen. Aber würde ich nicht dafür plädieren, zu sagen, okay, wir müssen uns persönlich unsere Freiheit einschränken. Das ist da, wo der Staat ansetzen muss, um zu sagen, okay, wir müssen eine Lösung finden, um eben halt dem Terrorismus vorzubeugen. Wie die Lösung aussehen mag, das steht natürlich in Frage. Aber es kann nicht sein, zu sagen, okay, wir werden uns selber einschränken müssen, um einfach Sicherheit gewährleisten.
Naja, also zumindest, ich meine, Annette macht ja auch nicht den Eindruck, dass sie jetzt die Lust hat, sich tatsächlich ihre Freiheit da einschränken zu lassen, ne? Aber das für andere zu befürworten, stellt sich dann natürlich die Frage, wer zieht da die Trennlinie? Das hast du schon korrekt rausgeschält. Bloß wenn man die Trennlinie natürlich immer so zieht, dass man selbst nicht betroffen ist, dann macht man sich das vielleicht auch ein bisschen einfach, ne?
Ja, sicherlich, klar, aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt jetzt, sage ich mal, von meiner Freiheit ein Stück abgeben würde, um einfach zu sagen, okay, dann lebe ich sicherer mit. Wo fängt es an und wo hört es auf? Ja, sag mal, man kann sagen, okay, mich persönlich stört es ja nicht, dass meine, wenn ich nichts zu verbergen habe, dass meine Personalien bekannt sind, ja, dass meine Daten bekannt sind. Aber dann müsste das wahrscheinlich, sage ich mal, entweder einheitlich gestaltet werden, dass man sagen kann, okay, grundsätzlich ist es eben halt so, dass wie es mal angedacht war, zu sagen, jedes neugeborene Kind bekommt einen Chip eingesetzt, um einfach mal die Daten festzuhalten. Ja, mal so eine Sache. Okay, dann würde man sagen, das ist grundsätzlich so eine Sicherheitstechnik, aber ob man sich persönlich damit konfrontieren kann, ich weiß es nicht. Also ich persönlich würde es wahrscheinlich, ich würde es nicht machen. Also von meiner Freiheit.
Klare Antwort.
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank, Taco.
Ja, danke auch.
Tschüss. Vor allen Dingen deswegen finde ich es ziemlich schwierig, weil diese Selektierung, genau damit haben sie ja, oder die Selektion, damit haben sie ja Probleme gehabt, weil genau mit den Rastern, die sie hatten, haben sie die Leute nicht gefunden, die sie hätten finden wollen, weil die eben genau nicht in diese klassischen Terroristenraster gepasst haben. Also müsste man im Grunde immer alle verdächtigen und das wäre, glaube ich, ziemlich anstrengend.
Ist
das denn nicht auch ein bisschen Teil der Absicht, dass man alle verdächtigt?
Weil man es gleich mitnehmen kann sozusagen, oder?
Ja, aber ich glaube, man muss schon woanders anfangen. Also ich meine, mir fällt hier auf, dass diese Maßnahmen, wo wir jetzt natürlich sagen können, natürlich, das waren Ausländer, die in Deutschland irgendwie gelebt haben und die dann von hier aus irgendwie weiter sind, um fliegen zu lernen und so fort. Und dann kann man natürlich sagen, okay, dann müssen wir anfangen, irgendwie die zu checken. Bloß, wenn ich mir diese Maßnahmen hier so durchlese, dann kommt natürlich, nehmen wir mal an, wir führen die ein, weil wir sagen, das sind ja nicht wir. Das sind ja Ausländer, die sich jetzt hier nur aufhalten und da müssen wir doch ein bisschen aufpassen, dass die jetzt nicht unser tolles Land hier mit unserer hervorragenden Infrastruktur, unserer lauter netten Menschen dazu missbrauchen lassen, hier Terroristen auszubilden. Aber wenn dann tatsächlich irgendwann das durchgesetzt ist, dann kommt natürlich auch die Frage, haben wir dann nicht auch Terroristen unter uns? So, warum wenden wir die Maßnahmen nicht auch auf uns an? Und dann wird es natürlich schwierig zu argumentieren und zu sagen, also ja, aber für die ist doch ein anderes Recht als für uns. Ne?
Ja, also das auf die Ausländer zu beschränken und dann zu sagen, hey, die sind es dann auch immer auf jeden Fall, das finde ich ganz schön gewagt. Aber die Diskussion geht weiter an euch und ihr ruft auch zahlreich an unter 0331 70 97 110 im Chaos Radio. Witz. Vom Chaos Computer Club im Studio Henry und Andy und meine Person Max. Und am Telefon ist der Sven. Guten Abend, Sven.
Ja, hallo.
Hi.
Ja, Frage von euch war ja gewesen, ob ich mich jetzt als meine Person angesprochen mit meinen Grundrechten eingeschränkt fühle. Also ich will am Anknüpfen von dem, was vorher gesagt wurde. Erstmal ist es richtig, dass natürlich, wenn wir sowas machen, alle über einen Kamm geschert werden müssen. Das ist unabhängig davon, ob man Ausländer ist oder nicht. Fakt ist eins, die Sache am 11. September ist passiert. Fakt ist auch, dass tatsächlich, ob das nun gewollt oder ungewollt ist, oder wir bloß der Aufhänger waren, diese Leute, die in diesen Anschlag verwickelt waren, in Deutschland auch ausgebildet wurden. In irgendeiner Form musste ja auch Chili und Co., also sprich auch unsere Regierung, in irgendeiner Form eine Maßnahme ergreifen. Das ist natürlich schnell und einfach gesagt, die Maßnahme, die jetzt ergriffen wurde, ist die falsche gewesen. Deswegen weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatzpunkt ist. In dem Fall, wenn man sagt, das ist falsch gewesen, muss man auch einen Lösungsansatz bringen, um zu sagen, das ist der richtige Weg. Und den richtigen Weg, den habt ihr nicht. Das ist jetzt schnell gesagt, das ist die falsche Maßnahme. Aber ja,
das ist aber auch schnell gesagt, dass wir den richtigen Weg nicht haben.
Ja, sicherlich. Aber deswegen fühle ich mich als Person erstmal nicht in meinen Grundrechten eingeschränkt, wenn die Regierung in der Form erstmal Gegenmaßnahmen mit diesen Schritten eingeleitet hat, die jetzt tatsächlich zum Tragen gekommen sind. Nämlich, dass erstmal, gut, ich sage jetzt erstmal Ausländer, wie gesagt, dort überwacht werden, will ich nicht sagen, aber doch kontrolliert werden. Ich meine, ich hätte kein Problem damit, wenn das ausgeweitet wird auf alle Bürger, die sich jetzt wirklich tatsächlich in irgendeiner Form in Deutschland aufhalten. Wäre auch nicht das Problem. Hätte ich kein Problem mit. Aber
ja, vielleicht sollten wir mal,
kann ich mal fragen, ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Also wenn man solche Maßnahmen macht, hätte es denn irgendeine Chance gegeben, diese Leute vorher zu entdecken?
Vorher mit Sicherheit nicht. Aber es ist tatsächlich ja auch so, dass nachdem es passiert ist, Maßnahmen zum Kragen kommen müssen. Man kann das nicht einfach so weiterlaufen lassen. Ja,
warum eigentlich
sagt,
nicht?
Okay,
ich meine, wenn es keine Maßnahmen gibt, mit denen man es hätte vorher entdecken können, dann hätte man ja auch es alles so lassen können, wie es war.
Jo, das ist das Gleiche, als wenn man sagt, okay, da ist einer besoffen Auto gefahren, hat auf den Kinder umgefahren. Letzten Endes lassen wir ihn weiterfahren. Das kann ja mal passieren, weil wenn wir jetzt keine Maßnahmen dagegen ergreifen, dann passiert eben nochmal. Das ist genauso schlimm wie vorher.
Es gibt auch immer noch die Diskussion, ob man vielleicht seinen kulturellen Horizont ein bisschen erweitert und von der anderen Seite rangeht und versucht, die Kultur zu verstehen und zu verstehen, was die Damen und Herren, die das organisiert haben, gegen Amerika haben. Das ist natürlich eine andere Diskussion, aber vielleicht der richtigere Ansatz.
Was du sagst, klingt ein bisschen so, wir wissen zwar nicht wohin, aber das nur mit aller Kraft, ne?
Nee, um Gottes Willen, das will ich damit nicht gesagt haben. Die Grundfrage eurerseits war ja gewesen, ob ich mich dahingehend in meinen Grundrechten eingeschränkt fühle. Und ich fühle mich dahingehend nicht eingeschränkt. Aber wie gesagt, man müsste das tatsächlich auf alle ausweiten und nicht bloß...
Ich muss dazu ja sagen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich habe ja jetzt eben nur ganz kurz diesen sozusagen für die Ausländer vorgeschlagenen Bereich vorgelesen. Es ist ja in der Tat so, dass auch für alle deutschen Bürger, auch hier im Inland, ist ganz gravierende Veränderung gegeben hat. Beispielsweise gibt es so ein paar Sachen wie Kontostandsinformationen, Flugdaten, Telekommunikationsverbindungsdaten, Religionszugehörigkeiten, die ganz unabhängig von der Nationalität nunmehr für jeden in Deutschland sich hier aufhaltenden für die Sicherheitsbehörden eben im Zugriff sind. Und das betrifft dich ja auch. Also insofern ist da eine gewisse Gerechtigkeit in einigen Bereichen schon da, sofern es Gerechtigkeit in der Ungerechtigkeit geben kann.
Das ist korrekt. Es ist auch natürlich schlecht zu sagen, ob jetzt das bloß als Aufhänger genommen wurde, um, sagen wir mal, die Leute besser zu durchleuchten. Das kann man natürlich so auch nicht nachvollziehen. Aber Fakt ist tatsächlich, dass da irgendeine Maßnahme erstmal ergriffen werden musste. Und ich halte für die Maßnahme, die jetzt passiert ist, nämlich dass diese Überwachungsmaßnahmen praktisch anlaufen, eigentlich nicht für den schlechtesten Weg.
Okay, dann nehmen wir das erstmal so mit, Sven. Vielleicht wird das ja im Laufe des Abends noch diskutiert werden. Vielen Dank.
Okay, ciao.
Tschüss. Und am Telefon ist der Peter. Hallo Peter.
Hi.
Guten Abend.
Ja, also wenn ich mal was dazu sagen durfte, also erstmal schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also die Sache hat alles seine guten Seiten und seine schlechten Seiten. Zuerst die guten Seiten. Wenn man es aus Sicht der Arbeitslosenfrage betrachtet, ist das natürlich eine tolle Jobmaschine. Weil
du meinst Terrorismusbekämpfung?
Ja, naja, diese ganzen Daten, die müssen ja auch irgendwo gesichtet werden und so. Man könnte einen Haufen Leute einstellen, die das dann ausarbeiten und so weiter.
Als ABM-Maßnahme. So, Sie schauen bitte hinter jeden Busch.
Aber
andersrum frage ich mich, wozu gibt es in Deutschland ein Datenschutzgesetz? Weil ich kann doch nicht einfach von vornherein die ganzen Leute erstmal provisorisch als Terroristen sehen. Und irgendwelche Telefongespräche, E-Mails, Flugdaten, was auch immer, vielleicht noch Tankquittung auf Vorrat speichern, nur um sie irgendwann, wenn dieser Mensch mal irgendwas macht, gegen ihn zu verwenden. Meine, das hat aus meiner Sicht aus, hat es nichts mehr mit Präventivmaßnahmen zu tun. Zum Beispiel in Amerika, wenn ein begründeter Verdacht ist, dann muss es angemeldet werden, Richter muss beschließen, darf es gemacht werden, darf es nicht gemacht werden. Mhm. Und so sollte es hier auch sein. Ob es ein Ausländer ist oder ein Deutscher ist,
ja gut, das war ja früher so, ja, zum Beispiel im Telekommunikationsbereich war es ja früher so, dass wenn du jetzt, also wenn da ein begründeter Anfangsverdacht war, dass du also irgendeine Straftat begehst oder der organisierten Kriminalität angehörst oder eben terroristischen Gruppenkontakt hast oder was auch immer, dann konnte in der Tat ein richterlicher Beschluss erlassen werden und dann konnte deine Telekommunikation also abgehört werden, deine Briefe mitgelesen oder vielleicht sogar deine Wohnung durchsucht. Der Unterschied ist ja der, dass diese Daten hier jetzt und diese Erfassung auch, die laufen ja jetzt prophylaktisch und das heißt, wir sind jetzt erstmal alle so ein bisschen verdächtigt und wenn wir nicht verdächtig sind, naja, dann speichert man das halt und wartet, bis wir verdächtig sind.
Ja, genau so, und da könnten wir doch eigentlich das Datenschutzgesetz kippen.
Ja, naja, die Datenschutzbeauftragten hatten ja auch ein, zwei Anmerkungen zu diesem, das war ja jetzt hier die Dinger, die ich vorgelesen habe, das waren ja so die ersten Gesetzes quasi Ideen. Die sind da teilweise ein bisschen anders umgesetzt worden. Da hat der eine oder andere Datenschutzbeauftragte immerhin mal drüber schimpfen dürfen.
Wie gesagt, die würden ja dann wieder rausfallen, weil die werden in dem Moment arbeitslos, wo andere wieder Arbeitsplätze kriegen würden.
Mhm.
Ja, also es ist schon sicher, dass die dann um ihren Job zittern würden.
Mhm.
Ja, also,
aber ich meine, ist das jetzt von dir sozusagen eine meinst du das ernst, dass es eine tolle Maßnahme ist, um die Arbeitslosigkeit zu beseitigen? Weil da fällt mir natürlich immer diese Frage ein, wer überwacht denn eigentlich die Überwacher? Da müsste man ja auch nochmal Leute einstellen, die also...
Ja, das ist dann auch wieder eine Frage, ja.
Und wer überwacht die Überwacher, die Überwacher überwachen?
Inwieweit kann man den Terroristen sich nicht mit diesen Daten, die man dann hat, sich zum Terroristen machen? Das ist vielleicht jemand ganz harmloses, der einfach nur blöde Sprüche am Telefon oder in seine E-Mails hat und plötzlich wird er kriminalisiert, ist dann Terrorist, wird überwacht und vielleicht mit Repressalien, weiß nicht,
man ist doch ruckzuck, ist man noch abgestempelt, wenn nur mal die Polizei im Haus war und so weiter und so fort.
Also ein ganz leckerer Bereich dieser Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung ist ja beispielsweise die Sicherheitsüberprüfung, und zwar die Ausdehnung der Sicherheitsüberprüfung für andere Berufsgruppen. Bisher war es ja so, dass nur zum Beispiel Firmen, die also Waffen an die Bundeswehr liefern oder so, da musste das Personal Sicherheitsüberprüft werden. Das heißt, da musste jeder Mitarbeiter vom Verfassungsschutz überprüft werden, ob er nicht etwa, keine Ahnung, für die Russen arbeitet oder sowas. Und was man jetzt hier gemacht hat, ist, dass man gesagt hat, also auch Mitarbeiter von wichtigen Versorgungsunternehmen, zum Beispiel Stromversorgung, Gaswerke, Wasserversorgung, Flugsicherheit in Telekommunikation, also Internet-Service-Provider oder Telekommunikationsfirmen, die müssten ja auch, weil sie ja wichtige Versorgungsfunktionen für diesen Staat erfüllen, sicherheitsüberprüft werden. Und das heißt, die müssen alle einmal durch den Verfassungsschutz geläutet werden. Und wenn da jemand dann verdächtig ist, ja, dann kann er da leider nicht arbeiten.
Dann müsste man ja theoretisch jeden überprüfen. Ja. Leute vom Bau.
Ja.
Ja, die könnten ja ihre Bomben schon, weiß ich, hier auf 2 Jahre programmieren, wenn das Ding da mal fertig ist.
Mhm.
Dienstleistungsunternehmen, Reinigungsfirmen,
mhm.
Ja, Putzfrauen oder chemische Reinigung, die Sachen für irgendwelche Tischdecken oder was.
Ganz gefährlich.
Ja. Das haben wir ja schon bei Fight Club gelernt. We cook your meals und so weiter.
Theoretisch müsste man...
Straßenbahnfahrer war ja mal ein Thema.
Ja.
Das ist an mir vorbeigegangen. Wann war das mit den Straßenbahnfahrern?
Ach, das ist schon ein bisschen älter, Andy. Das war mit den Berufsverboten seiner Zeit in den 70er Jahren.
Aha.
Staatsfeindliche Tätigkeit.
Das wir noch nicht
wie Straßenbahn fahren. Aber da kann man ja nicht.
Du durftest, wenn du Straßenbahnfahrer werden wolltest, durftest du nicht in einer verfassungsfeindlich gesinnten Organisation, sagen wir mal, nahestehen.
Also bei Busfahrern würde ich es ja verstehen, weil die können ja anders abbiegen. Aber eine Straßenbahn, die ist ja relativ, die verläuft ja in Schienen. Ne?
Du sprichst mir aus der Seele. Ja, das war so die Gefahr der Entführung und so.
Sind wir denn jetzt nach einer guten Stunde schon an dem Punkt angekommen, zusammen mit Peter, dass es Terrorismus immer geben wird und dass es immer die Falschen treffen wird, oder wie?
Ja, die Falschen wird es nicht immer treffen, aber ich finde, dieser finanzielle Aufwand, da sollte man doch irgendwo diese Rasterfahndung angeblich, finde ich zum Beispiel nicht verkehrt. Aber jetzt pauschal allgemeine Daten von allen möglichen Bürgern zu speichern. Was ist denn zum Beispiel jetzt die elektronische Datenübermittlung, die wird gespeichert. Dann müssen wir auch den richtigen Schritt gehen und alle Briefe aufmachen.
Also das ist jetzt natürlich nicht direkt Thema der Sendung, aber wenn du Lust hast, geh mal ins Postmuseum an der Leipziger Straße, da gibt's so eine Sonderausstellung Post- und Briefkontrolle durch das Ministerium für Staatssicherheit, da habe ich neulich was...
Wie das funktioniert. Damals,
hast du die Maschine gesehen?
Die Maschine habe ich nicht gesehen, aber ich habe gesehen, wie meine Briefe aussahen 1989, als ich in der Trasse war in Russland.
Ja, nee, ich erzähle das nur deswegen, weil ich dachte immer, die Briefe wären noch mit der Hand geöffnet, aber da steht so eine Maschine, die öffnet automatisch mit Wasserdampf die Briefe, zieht sie über so ein Kopierdings und macht sie wieder zu. Und ich dachte immer, das machen da Leute bei Briefen.
Wir hatten einen kleinen Schlitz oben drinne, immer oben an der rechten Kante, ungefähr 1 bis 2 Zentimeter breit, so dass man mit der Sonne hätte reingehen können. Das war 1989 zu Wendezeiten. Die Post kam erstmal relativ spät und dann, wie gesagt, mit diesem Schlitz oben drin.
Aber apropos Brief.
Dear Mr. Bush, lover George, you can be sicher that I'm totally sad about the situation of our vergiftete friendship. How can I this wieder good making? I know, I will write a letter to Saddam Hussein and I use only Schimpfwords like Schweinepr*** oder Olle Blöd oder Dover Kack and then we are wieder friends again, okay? P.S. Don Schmoll, Buschi Buschi and im Radio Fritz.
Ich finde, das musste mal gesagt worden werden im Chaos Radio.
War wichtig.
Hervorragend.
War wichtig. Okay, Peter.
Ja?
Vielen Dank für deinen Anruf.
Bitte, bitte.
Tschüsschen.
Ciao.
Ihr könnt auch weiter anrufen unter 0371 97 110. Die Fragen sind ja jetzt schon so ein bisschen komplexer und umfangreicher geworden. Andi, wo soll es denn jetzt mal hingehen für die nächste halbe Stunde?
Ja, die nächste halbe Stunde gehen wir vielleicht mal zum Ausländerbereich erstmal weg. Findet ihr das in Ordnung, dass jetzt also die Sicherheitsbehörden eure Reisedaten, also Transportunternehmen jeglicher Art, sowas wie Briefpost und so, also wer mit wem da Briefe schreibt, eure Kontostandsinformation und wer mit wem telekommuniziert. Findet ihr das in Ordnung, dass das jetzt also die Sicherheitsbehörden einsehen können, um da herauszurastern, ob ihr nicht, keine Ahnung, mal einen Brief mit irgendwie Saudi-Arabien ausgetauscht habt oder vielleicht Kohle von Bin Laden kriegt oder was auch immer?
Telefon ist der Hendrik. Guten Abend, Hendrik.
Hallo.
Hi.
Ja, also ich muss sagen, ich habe ein extremes Problem mit der kompletten Überwachung und was weiß ich, Einsicht von Datenbehörden und all den ganzen Kram, weil ich nicht weiß, was aus den Daten wird, ganz einfach. Also wenn ich jetzt in einer Rasterfahndung aufgenommen werde irgendwo, weiß ich nicht, wo die Daten gespeichert werden, wer sich das ansieht und was daraus am Ende gemacht wird, weil, ja, damit habe ich einfach ein Problem, also Verletzung meiner Privatsphäre.
Wie hoch ist denn der die Gefahr von Missbrauch in dem Punkt?
Na, ich muss sagen, extrem hoch, weil wenn eine Firma weiß, dass ich jeden Tag einen und denselben Weg gehe und jeden Tag meine Zigarette rauche, kann ich davon ausgehen, dass innerhalb von einem halben Jahr dort ein Zigarettenwerbungsschild hängt.
Naja, das ist ja noch günstig.
Was ist das?
Naja, das lässt sich ja noch viel schönere vorstellen. Also was du da erzählst, da also, das würde ich ja noch mit links abtun, ne?
Na, wie meinst du das? Kannst du das mal ausführen?
Naja, also wenn's nicht mehr ist.
Ja gut, Zigarettenwerbung.
Hendrik, jetzt lass mal die Katze aus dem Sack. Was wäre denn da mehr?
Ach naja, man kann aus allen solchen Sachen natürlich noch viel schönere Dinger stricken, nicht? Und das kommt ja mal ganz drauf an, wer diese Nachforschung bearbeitet, nicht? Also wir gehen ja mal davon aus, dass das so ein treuer preußischer oder deutscher Beamter ist, weißt du, so durch und durch ehrlich, ja, genauso humorlos wie ehrlich halt, nicht? Aber ist doch nicht immer der Fall.
Ja, aber ich habe einfach Angst vor meinen Daten auch, also am Ende. Also ich weiß auch gar nicht, wer das Recht dazu hat, mich auf meinem Arbeitsweg zu filmen.
Und nee, warum? Nee, klar, ich meine, weil du natürlich auch nicht wirklich weißt, was damit passiert. Das ist so ein bisschen schwammig, ja?
Also, naja, also sicher nicht. Ich finde es einfach unfair, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier in meinem Bahnhof, der wird Video erwacht, da steht drunter, Videoaufzeichnungen sind möglich. Und ich weiß nicht, warum, verstehe nicht warum, wenn ich hier im Besicke mit.
Da könnten halt Terroristen längst laufen.
Wenn ich gleich als Terrorist beschimpft oder ja. Komme gleich in eine Rasterfahndung mit rein, weil ich gerade mit einem ausländisch aussehenden Mann gesprochen habe und irgendwann stehen dann hier die Nazi-Zelle vor meiner Tür und wollen mich durchsuchen oder was.
Ja. Ich meine, das ist einfach das Problem, was ich habe. Das Interessante ist ja auch mal, wir hatten doch vorher diesen einen Anrufer schon, ich habe seinen Namen vergessen, aber er sagte doch, er findet das richtig, dass da erstmal irgendwas gemacht wird, auch wenn die Maßnahme dann vielleicht nicht die richtige ist. Und das ist natürlich auch so die Situation von so jemand wie dem Schilly. Als Innenminister ist er ja nicht direkt nur für unsere Sicherheit verantwortlich, sondern der kann natürlich uns nicht jetzt alle ganz persönlich beschützen. Das ist ja nun auch nur ein Typ und der hat auch ein begrenztes Budget. Aber was er ja machen kann und was sein Job ist, ist ja das Sicherheitsgefühl zu adressieren. Und das heißt, wenn die Bürger sich unsicher fühlen, dann muss der Staat halt irgendwas machen. Die Frage ist, fühlen wir uns dadurch sicherer, ne? Also du meinst... Nee, okay, das ist doch mal eine klare Aussage. Und das heißt, also findest du das denn sozusagen jetzt mal angesichts dieser schrecklichen Gefahren des Terrorismus, fällt dir da sozusagen eine Verhältnismäßigkeitsformel ein?
Na, also erstmal habe ich keine Angst vor dem Terrorismus hier in Deutschland. Und deswegen, nee, mir fällt auch nichts ein, was man da hätte...
Du meinst, wir benehmen uns, also unsere Regierung benimmt uns einfach nicht bescheuert genug, dass da nicht jemand auf die Idee kommt irgendwie?
Ja, also ich bin einfach nicht der Meinung, dass hier was passieren sollte, weil ich verstehe nicht, welche großen Ziele man hier treffen will. Deutschland versucht einigermaßen neutral zu bleiben, irgendwie, wenn es auch in Afghanistan nicht wirklich geklappt hat, aber... Ja, irgendwo sind wir wirklich hier ein bisschen in der Mitte halt Europas und ja, der Terror richtet sich ja nun mehr der USA zu und das ist auch gut so und da denke ich nicht, dass hier in Deutschland was passieren wird, ganz einfach.
Das lassen wir jetzt mal lieber, glaube ich, einfach im Raum stehen, da sagen wir jetzt mal ja nichts zu.
Ja, ist auch nicht so schlimm, aber...
Nee. Gut.
Ich weiß nicht.
Hendrik, vielen Dank.
Ja, alles klar, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Danke dir auch.
Ja, okay. Ciao.
Tschüss. Da wir uns langsam der Hälfte der Sendung nähern und sich vielleicht auch schon etwas komplexere Gedanken gebildet haben, es gibt neben dem Telefon unter 0331 70 97 110 noch eine zweite Möglichkeit, an der heutigen Chaos-Radio-Sendung auf Fritz teilzunehmen, und zwar über E-Mail. Draußen sitzt nämlich der Frank, ganz treu, und Guckt auch zwischendurch immer mal in den E-Mail-Account und passt auf. Guckt da nicht. Gar nicht. Du schüttelst den Kopf. Du weißt ja nicht, was ein E-Mail-Account ist. Doch, weißt du wohl. Weißt du wohl. Nee, auf jeden Fall, für den Fall, dass es Kommentare und Ähnliches gibt, 76, weil es die 76. Sendung ist, @chaosradio.ccc.de für den Fall, dass ihr euch schriftlich dazu äußern möchtet. Aber da wir noch gut Zeit haben, ist es natürlich immer empfohlen, auch anzurufen unter 0331 70 97 110. Und ja, es geht um die Maßnahmen, die getroffen wurden von der Bundesregierung auch nach dem 11. September, von dem Ereignis, nach dem Ereignis vor genau einem Jahr. Und vielleicht könnt ihr ja so ein bisschen auch aufdröseln, weil ihr euch sicherlich auch darum gekümmert habt, so ein bisschen, was ist passiert. Welche Maßnahmen aus diesen ganzen Katalogen, die da gemacht worden sind, sind okay und welche sind nicht okay? Damit auch alle anderen eine Vorstellung haben, kann Andi ja einfach mal nochmal so ein paar Häppchen fallen lassen, was es da so an schönen Ein- und Beschränkungen jetzt neuerdings gibt.
Ja, ich muss jetzt mal ganz jetzt ein bisschen blättern, mir eine lustige raussuchen. Fingerabdrücke in Personalausweisen zum Beispiel war da noch.
Man muss sagen, dass du wirklich einen unglaublich dicken Aktenordner mitgebracht hast, den man als Normalmensch nicht durchblättern möchte.
Lustig ist natürlich, das betrifft uns natürlich als Hacker auch so ein bisschen originäre Ermittlungskompetenz des BKA im Bereich der Hochtechnologiekriminalität. Also das heißt, dass in Zukunft, wenn ihr einen Computer hackt oder eine Webseite verschönert, dann gerät ihr nach dem Terrorismusbekämpfungsgesetz interessanterweise auch zum BKA.
Ja, die können von sich aus was tun, heißt das. Und ja,
ich habe auch noch nicht den Zusammenhang, den verstehe ich irgendwie auch nicht.
Aber originär bedeutet, dass die von sich aus da an die Sache rangehen können, oder?
Jo. Und dann muss noch der Einsatz, beim Einsatz verdeckter Ermittler in Wohnungen muss der Schutz über BKA-Bedienstete hinaus ergänzt werden. Das muss man kurz übersetzen. Das heißt also, dass wenn da ein V-Mann bei euch mit am Küchentisch sitzt und mit euch darüber diskutiert, wer dann jetzt gerechtfertigterweise irgendwie in welche Hochhäuser oder auch nicht, dann war es bisher so, dass das nur sozusagen, wenn dann ein Ermittlungsverfahren lief. Also da hat denn in dem Moment wurde eure Wohnungstür eingetreten und so fort. Und der Typ, der bei euch am Küchentisch, der war kein Polizist, sondern nur ein freier Mitarbeiter der Polizei. Dann hatte er eventuell auch ein Problem, wenn da noch so Substanzen gefunden wurden oder so. Und in Zukunft gilt das dann, also auch wenn es kein Bulle ist, aber...
Apropos Spion am Küchentisch, ne?
Ja.
Das ist ja eine Frage, die ich ganz gerne einbringen würde für den heutigen Abend, weil diese ganzen Maßnahmen ja immer an so einer bestimmten Ecke zu greifen versuchen. Es gab ja vom Spiegel diese Recherche jetzt auch schon relativ später, abgesehen von einem Buch, das man an dieser Stelle nochmal empfehlen könnte, vom Spiegel recherchiert über den 11. September. Die Jungs haben rausgefunden, dass tatsächlich ein FBI-Beamter in unmittelbarer Nähe von den Terroristen, die den Angriff geflogen haben, ja gewohnt hat, beziehungsweise mit denen auch mal in der Kantine am Küchentisch saß, wo du gerade Küchentisch gesagt hast. Und wo ich mich dann auch frage, hey, wenn ihr so nah dran wart, deswegen braucht ihr dann noch extra Gesetze, ihr braucht einfach Leute, die die Augen ein bisschen aufmachen, oder?
Ja, ich meine, die Frage ist ja, dann auch irgendwann wollte man das wirklich verhindern, aber da kommen wir dann natürlich wieder zum Reichstagsbrandsermächtigungsgesetz. Also die Frage ist ja auch, findet ihr das in Ordnung, dass eure Kontenbewegungsdaten jetzt also erfasst werden? Gut, dann haben wir hier die Sky Marshals, das kann man ja noch sagen, erweiterte Verbote gegen religiöse Vereine. Informationsfluss zwischen den Sicherheitsbehörden, das ist ein ganz interessanter Bereich. Also zum Beispiel soll jetzt ja, damit die Terrorismusbekämpfung mal ein bisschen besser funktioniert, soll also der Bundeskriminalamt mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Bundesnachrichtendienst den Aufbau von Informationsboards vorantreiben. Das heißt, dass die eben gegenseitig abrufen können, was da jeweils über Personen gespeichert ist. Das ist ja ganz interessant, weil das war nach unserer Verfassung nach dem Zweiten Weltkrieg und so, das war mal ein bisschen verboten, weil man also gesagt hat, das war ja genau das Merkmal der geheimen Staatspolizei, dass eben Polizei und Geheimdienst vermischt wurden. Aber was machen wir nicht alles, um den Terrorismus zu bekämpfen? Findet ihr das in Ordnung?
Ja, das ist die Frage heute Abend. 0331 70 97 110. Was aus diesem Fragenkatalog spitzt euch so ein bisschen an und was findet ihr im Zweifelsfall? Okay, am Telefon ist der Thomas. Namen Thomas.
Mahlzeit.
Mahlzeit.
Ja, also ich muss natürlich sagen, dass ich mich mit den genauen Einzelheiten noch nicht beschäftigt habe und auch noch nicht den dicken Katalog durchgelesen habe, den ihr da liegen habt.
www.zilip.de/terror, also C-I-L-I-P.
Aha, na das könnt ihr ja mal in den Chaos-Newsletter dann mit aufnehmen, oder?
Jo.
Gut. Ja, also ich wollte erstmal sagen, ich bin erstmal strikt dagegen, dass meine Privatsphäre eingeschränkt wird, weil ich bin der Meinung, dass diese Maßnahmen, diesen Terroristen auf die Schliche zu kommen, nicht wirklich helfen würde. Und das sieht man ja auch zum Beispiel, die Amis, die haben ja nur wirklich ein bisschen mehr Geld ausgegeben bisher für solche Abhörmaßnahmen etc. Also zum Beispiel machen die das ja auch in Deutschland, wie bei Leipzig oder so. Ja, und im Endeffekt haben sie dadurch trotzdem nicht rausgekriegt. Und die Gesetze, die bei uns jetzt durchgebracht werden wollen, denke ich halt, dass die nicht dabei helfen würden, solche Terroristen zu fangen. Weil wenn unter 80 Millionen Leuten oder so drei dabei sind, die halt irgendwo eine Bombe hochgehen lassen wollen, dann werden die das auf Dauer gesehen schaffen. Egal, ob da irgendwie die Reisebewegungen von allen anderen und denen auch überwacht werden oder sonst irgendwas. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass jetzt die Provider die Verbindungsdaten zum Beispiel von mir speichern sollen, dann finde ich das zum Beispiel auch schon mal eine Riesenschweinerei. Weil im Endeffekt sollen ja die Provider dafür bezahlen, also diese Technik dafür zur Verfügung zu stellen. Und die werden das ja nicht aus ihrer Tasche bezahlen, sondern im Endeffekt auf die Kunden umwälzen. Und dann bezahle ich letztendlich Leute noch dafür, dass ich abgehört wäre und kriminalisiert wäre. Weil eigentlich soll ja auch gegen mich ermittelt werden, wenn ich was Böses getan habe. Und wenn diese Verbindungsdaten von vornherein für alle gespeichert werden, dann bin ich ja im Endeffekt sofort als Krimineller abgeschleppelt, wenn ich ins Internet gehe. Und das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen.
Ja, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Das heißt, du bist von vornherein verdächtigt, weil du da bist.
Ja, naja, und das kann ja irgendwie nicht Sinn.
Wieso nicht?
Naja,
hat lange Tradition.
Weil ich bin eigentlich davon überzeugt, dass die Mehrzahl der Menschen doch irgendwie vernünftig ist und nicht das Ziel hat, mit Flugzeugen in Hochhäuser zu fliegen und seine Mitmenschen umzubringen. Das ist eigentlich bisher so meine Überzeugung. Ich meine, ich lasse mich da natürlich vom Gegenteil überzeugen, aber ich denke, das wird schwer.
Naja, ich versuche das jetzt einfach mal, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Wie ist denn das, wenn du jetzt also sagst, okay, das kann eigentlich nicht sein, dass ich da pauschal verdächtigt werde und dass sozusagen ein Großteil der Leute sogar pauschal verdächtigt wird, kriegt man da nicht ein komisches Gefühl gegenüber denjenigen, die sowas tun?
Naja, und wie gesagt, wenn man sich halt dann noch überlegt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass solche Maßnahmen helfen, diesen Terrorismus einzudämmen, dann frage ich mich doch, was bezwecken die eigentlich mit dem Gesetz? Warum wollen die das eigentlich?
Ja, genau, deswegen lass mich ganz direkt fragen. Also, was empfindest du gegenüber den Leuten, die solche Gesetze machen, also die dir ja offensichtlich misstrauen?
Na, ich will ja nicht sagen hat, aber ich denke, wenn die mir misstrauen, dann müssen sie da schon einen Grund für haben. Also ich meine, wenn mir jemand misstraut, muss ich ja davon überzeugt sein, dass wenn ich weiß, was er tut, ich das nicht gut finden würde. Das führt ja wahrscheinlich zu Misstrauen, oder?
Ja.
Also lässt das doch darauf schließen, dass die schon so ein paar Sachen machen, mit denen ich nicht einverstanden wäre.
Mhm.
Das würde sich mir so aufdrängen.
Ja, das ist ein ganz, ganz interessanter Gedanke, aber ich meine, wie gesagt, ich glaube fast, man könnte den Gedanken noch weiter spinnen, aber da musst du jetzt, kannst du mich ruhig unterbrechen, wenn ich da zu weit gehe, könnte man nicht fast sagen, also wenn die Leute einem so misstrauen, dann, und das auch noch so ausleben, wird man da nicht fast aggressiv, kriegt man da nicht fast, ich sage jetzt nicht terroristische Gelüste, aber,
nee, weil Terrorismus würde ja im Prinzip wieder bedeuten, Unschuldige zu treffen.
Naja, das ist ja mal unschuldig. Also den finde ich schwierig, weil zum Beispiel, du weißt auch, bei den Palästinensern und den Israelis, da kannst du ja, also im Web zum Beispiel, kann ich dir empfehlen, da kannst du entweder israelische oder eben palästinensische Website, und da ist dann ganz lustig, weil ein und dasselbe Ereignis, da in der einen Darstellung sind das dann Freiheitskämpfer und in der anderen sind es Terroristen, und auch bei den Amerikanern ist es ja so, dass je nachdem, wer da gerade die Aussage macht, da gibt es ja immer noch die eine Fraktion und die andere, dann heißen dann die, wie gesagt, dieselben Leute heißen dann am selben Tag von den einen Terroristen und bei den anderen Freiheitskämpfern. Also,
naja, gut, das sehe ich nur wieder jeder so, als wie er es für sich am besten
aber
brauchen kann. Aber ja. Das passt wohl besser in eure letzte Sendung, oder?
Ja, Wahrheit, da ging es nämlich um Möglichkeiten zur Objektivität.
Ja, was auch immer das sein soll, ja.
Ja, klar. Ja. Wie gesagt, also ich meine, das macht wahrscheinlich auch jeder, also in einem kleinen Rahmen für sich selber, dass wenn er eine Geschichte erzählt, dass er die so ein bisschen versucht, für sich günstig rüberzubringen, aber...
Mhm.
Ich kann jetzt natürlich nur schwer beurteilen, inwieweit das Staaten wie Amerika oder die Regierungen der Staaten machen, weil dazu fehlt mir einfach das Hintergrundwissen. Aber ich würde mal sagen, wenn die Möglichkeit dazu haben, irgendein Ereignis für sich günstig darzustellen, dann werden die das auch machen. Und ich kann nun natürlich nicht abschätzen, inwieweit das passiert ist.
Mhm.
Darum kann ich da jetzt nicht so direkt so beurteilen.
Aber das ist doch schon mal eine gute Frage.
Ja.
Können wir auch mal mit in die Diskussion einbringen?
Ja,
wir haben ja noch anderthalb Stunden Zeit.
Außerdem wollte ich auch noch mal hinzufügen, dass im Endeffekt, wenn jetzt diese ganzen Gesetze durchkommen, ist das ja für mich, also so sehe ich das, ein Angriff auf meine Freiheit. Und wenn das wirklich passiert, dann haben also diese Terroristen, sofern es Bin Laden und seine Freunde waren, eigentlich nicht nur zwei Flugzeuge in zwei Häuser gestürzt, sondern haben eigentlich das angegriffen, was wir uns eigentlich nicht nehmen lassen wollten, nämlich unsere Freiheit. Dafür kämpfen wir ja eigentlich, oder zumindest wird uns das immer gesagt. Und mit solchen Maßnahmen, denke ich, wird das ja dann doch stark eingegrenzt, beziehungsweise meine Freiheit angegriffen, finde ich das.
Das ist ein Wort. Das lassen wir einfach mal so stehen, Thomas. Vielen Dank.
Ja, gut. Naja, dann wollte ich das nochmal mit einem Zitat beenden. Also irgendjemand hat mal gesagt, wer die Freiheit zugunsten der Sicherheit aufgibt, hat beides nicht verdient.
Das ist korrekt.
Ich weiß noch nicht mehr, wer es war, aber es hat mir gefallen.
Hört sich gut an.
Gut, naja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei eurer Sendung.
Danke, tschüss.
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 So, bis zu den Nachrichten, die gibt's gleich um halb. Noch ein bisschen Musik und danach geht's dann direkt weiter im Chaos Radio auf Fritz. Das soll die Musik sein, die George Bush auch hört, bevor er seine Entscheidungen trifft. Musik aus Indien, die Andi auch gerne mag. Das mit George Bush ist leider nicht belegt, aber was will man machen? Kann ja nicht alles haben.
Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2.
23.33 Uhr im Chaos Radio.
Fritz Info.
Mit dem Wetter, und das habe ich natürlich hier, ist ein bisschen stark bewölkt und zeitweise regnet es die Nacht. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 6 Grad und auch morgen ist es meist stark bewölkt und regnet immer mal wieder. Die Höchsttemperaturen liegen dann morgen zwischen 12 und 16 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Topp.
In den USA hat sich der Streit um einen möglichen Irakkrieg verschärft. Der Demokrat Daschle warf Präsident Bush vor, die Debatte zu politisieren. Bush hatte den Demokraten vorgeworfen, nicht an der Sicherheit des eigenen Volkes interessiert zu sein. SPD und Grüne haben sich auf einen Zeitplan für die Koalitionsverhandlungen geeinigt. Das erklärten Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer nach dem ersten Treffen der Verhandlungskommissionen. Danach soll am Montag zunächst über die Finanzen gesprochen werden. Bundesfamilienministerin Bergmann wird dem neuen Bundeskabinett nicht angehören. Das sei eine Frage der persönlichen Lebensplanung, sagte sie der Sächsischen Zeitung. Bergmann hatte bei der Bundestagswahl ein Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf verfehlt. Der insolvente Luftschiffbauer Cargolifter will zusammen mit einem britischen Konkurrenten ein Luftschiff bauen. Das teilte der Insolvenzverwalter mit. Am Freitag soll der Gläubigerversammlung ein entsprechendes Sanierungskonzept vorgelegt werden. Und zum Sport: In der Vorrunde der Fußball Champions League schlug Borussia Dortmund die französische Elf aus Auxerre mit 2:1. Und Radprofi Jan Ullrich verlässt das Team Telekom. Zu welchem Rennstall er wechseln will, ist noch nicht klar. Bis Ende März ist Ullrich noch wegen Drogenmissbrauchs gesperrt. Verkehrsmeldungen: A15 Breslau, Autobahndreieck Spreewald, zwischen Cottbus und Fettschau ist wegen einer Baustelle der rechte Fahrstreifen gesperrt, und zwar noch bis Sonntag.
Oh, oh, oh Gott!
Es gibt da so einen Burschen in Deutschland. Fritz so und so.
Ken FM.
Oder heißt er vielleicht auch Werner, aber egal.
Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung.
Ken FM. Immer sonntags, 14 bis 18 Uhr live.
Immer wieder sonntags.
Wegen Fritz oder Werner oder wie immer der Armleuchter heißt.
Ken FM.
Und im Radio Fritz.
Und ihr hört, wie an jedem letzten Mittwoch im Monat, Chaos Radio auf Fritz hier im Blue Moon. Und wir haben Halbzeit, das heißt, wir haben noch anderthalb Stunden Zeit zu reden. Und so vielfältig wie das Thema ist, scheint das natürlich schon wieder viel zu kurz zu sein. Man kann im Grunde nur mal alles anreißen. Im Studio vom Chaos Computer Club Henry und Andy und meine Wenigkeit Max von Malotki am Mikrofon. Thema heute Abend: ein Jahr 11. September mit der Unterüberschrift gerastert und gescannt. Denn es geht so ein bisschen um die Reaktion des Rechtsstaates oder der Rechtsstaaten, wenn man so möchte, Europa und den USA auf dieses Ereignis des 11. September. Was wurde da alles gemacht und vor allen Dingen, was haltet ihr davon, was da so teilweise an Gesetzen über den Tisch gelaufen ist, von denen man im Zweifelsfall nicht mal was weiß. Ja, wie soll es weitergehen, Andi?
Ja, ne, wir haben ja lauter lustige Gesetze. Jetzt könnten wir natürlich uns den Bereich Telekommunikation nochmal genauer angucken. Also zum einen heißt Antiterrorismus oder Terrorismusbekämpfungsgesetz heißt ja jetzt, dass eben die Verbindungsdaten im Zugriff sein sollen. Das heißt, wer mit wem telefoniert. Zum anderen wurde dann zum Beispiel der IMSI-Catcher legalisiert, das heißt ein Gerät, was so tut, als ist es eine Funkzelle für diese Mobiltelefone.
Was ist das?
Das ist so ein Dings, was also dazu dient, um wenn jetzt du da jemanden siehst, der läuft da irgendwie rum und du siehst auch, der hat ein Mobiltelefon, aber du weißt die Nummer nicht.
Ja.
Und dann kannst du so einen kleinen Koffer neben dir rumtragen sozusagen, der tut dann so, als ist er eine Funkzelle. Dann bucht sich dieses Mobiltelefon da ein und dann kann es also sein, das hat die und die IMSI. IMSI ist die International Mobile Subscriber Identity, ist also die Kartennummer. Und damit kommt man dann wiederum weiter. Das Lustige ist, dass in der Gesetzesanhörung zum Terrorbekämpfungsgesetz der bayerische Innenminister, wie heißt der noch
gleich?
Beckstein, der sagte dann noch: Ja, damit haben wir in Bayern schon also Entführung aufgeklärt, weil wir nämlich die Entführer lokalisieren konnten. Das totaler Blödsinn ist, weil du
das Gerät kannst du erst nicht verstanden von Wasserspruch.
Nee, natürlich nicht, aber also man kann das Gerät halt erst einsetzen, wenn man weiß, wo die Leute sind und nicht andersrum. Aber
Vielleicht was? Könnten wir eben ganz kurz, bevor wir wieder voll in die Diskussion einsteigen, wir hatten vorhin erwähnt, man kann neben per Telefon unter 0331 70 97 110 am Chaos Radio teilnehmen, auch per Mail 76@chaosradio.ccc.de, und da sind drei Sachen eingegangen, können wir auch mal eben kurz drauf eingehen, auf das Eingegangene. Der Tim hat per Mail eine Frage, die das Abhören betrifft. Wie oft statistisch gesehen wird im Festnetz eigentlich mitgehört? Kann man dazu was sagen?
Ja, jetzt die Antwort wird zweigeteilt aufkommen. Also den ersten Teil, den muss ich kurz raussuchen. Mhm. Ich habe nämlich irgendwo, also einmal im Jahr werden diese Zahlen mehr oder minder veröffentlicht. Und zwar nicht im direkten Sinne veröffentlicht, sondern da stellt dann irgendeine Fraktion, da wechseln wir sie ab, eine kleine Anfrage an die Bundesregierung. Und dann gibt es so grobe Zahlen. Allerdings betreffen diese Zahlen, wenn ich das richtig sehe, nur die Zugriffe, die also durch einen, wie sagt man, richterlichen Beschluss gelaufen sind. Und wenn du mir jetzt eine Minute gibst und die Musik hochdrehst, dann sage ich dir die Zahlen gleich. Ich muss die schnell raussuchen.
Das kann ich natürlich machen. Ich könnte natürlich auch statt der Musik die Mail von Thunder vorlesen. Da ist nicht keine Frage, sondern nur ein wunderschönes Zitat von Benjamin Franklin. Er hat geschrieben aus dem Historical Review of Pennsylvania. 1759 ist auf Englisch, kann man aber relativ schnell übersetzen. They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. Mm. Das heißt, so übersetzt, wenn ich das jetzt mal so schnell hinprokele, diejenigen, die essentielle Freiheit aufgeben kommen können, um so ein bisschen zeitweise Sicherheit bekommen zu können, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit. Das hat Benjamin Franklin gesagt. Ja, und das andere, was von Martin per Mail ist, damit beschäftigen wir uns gleich, das ist nämlich auch eine Frage. Vielleicht findet Andi das ja jetzt relativ fix mit den Statistiken, wie auf dem Festnetz abgehört wird. Bist du schon relativ weit? Oder?
Nee, ich muss gerade mal gucken, wann das rausgedingst wurde.
Ja, ich meine, es betrifft natürlich nur die legalen, in Anführungsstrichen, ne?
Ja, genau, man muss ja sagen, es gibt ja die sogenannte Parlamentarische Kontrollkommission. Vielleicht magst du da kurz was zu sagen.
Mag ich eigentlich nicht, weil ich von denen nicht viel halte. Aber man kann sie ja zumindest erwähnen, ne? Also irgendwelche Vorgänge, die das Beeinträchtigen von Grundrechten zur Folge haben und die Geheimdienste betreffen, müssen also in diesem Verein diskutiert werden. So, das heißt dann genau das, was man sich darunter vorstellen kann, nämlich nichts.
Also Name, nichts dahinter quasi. Weiß man denn überhaupt, wie hoch die Dunkelziffer ist bei diesen ganzen Abhörmaßnahmen? Gibt es da zumindest eine Schätzung oder irgendwelche düsteren Verschwörungstheorien?
Also man kann da mal in die Vergangenheit zurückblicken und da gibt's schon Schätzungen, ne? Und zwar einfach deshalb, weil elektromechanisches Equipment mehr Platz wegnimmt und das kannst du besser zählen. Mhm. Ja, und bis viele Leute sagten dann, also jede Abhöreinrichtung, die mal existiert, wird auch benutzt. Dann vielleicht nicht 24 Stunden am Tag, aber mindestens 8. So sah es also so aus, dass im alten West-Berlin in dem Fernmeldeamt in der Winterfeldstraße eine ganze Etage existierte, zu der, Zitat Anfang, der Stellenvorsteher keinen Zutritt hat, Zitat Ende. Hm. Das war seine eigenen Worte, ne? Bei der Einweihung des Amtes. Und das hat man ihm auch sehr übel genommen, dass er da was erzählt hat. Eine Hochrechnung gab ungefähr, dass man in West-Berlin 10.000 Anschlüsse gleichzeitig inhaltlich abhören konnte.
Ich bin ja so jemand, der sein...
Das war vor der Digitalisierung, ja. Also das war also in Steinzeit, ja.
Verschwörungstheoretisches Wissen, es gibt ja diesen bekannten Film mit Will Smith, wo man versucht hat, so diese ganze Abhörkiste mal so ein bisschen dem Volke nahe zu bringen. Staatsfeind Nummer 1 hieß der und da spielte... Ach, wie heißt er nochmal, der alte Schauspieler hier, der... Gene Hackman, genau. Gene Hackman spielte halt so den Typen, der damals mal bei der NSA gearbeitet hat und der sagte dann so, die NSA hat 8 Hektar unterirdische Anlagen zum Abhören jeglichen Funk, ne, und so weiter, Verkehrs, und das war 1970.
Ja, ja.
So nur damit einem mal so der Schauer über den Rücken läuft, also das sind schon Größen, die da eine Rolle spielen. Andi sieht so ein bisschen verzweifelt aus und gräbt sich selber
so den... Das ist das Problem, wenn man hier in so einem Datenmeer lebt, dann soll man mal ganz kurz tauchen gehen und die richtige Muschel finden. Also,
Vielleicht können wir ja, vielleicht habt ihr ja auf der Pfanne direkt, was Martin noch per Mail gefragt hat, wie arbeiten die amerikanischen Dienste mit den anderen, zum Beispiel den Deutschen, zusammen? Stichwort auch Lufthansa-Meilen.
Ja, okay, das kann ich tatsächlich erklären, weil ich mit dem Lufthansa-Datenschutzbeauftragten in der Angelegenheit ein bisschen zu tun hatte.
Echt, die haben noch mit einem gesprochen nach der Nummer?
Jein, also der hat sich nicht mehr öffentlich geäußert, weil er gesagt hat, Datenschutz, klar, ist auch bei der Lufthansa wichtig, aber jetzt gerade in der Situation ist er ja nicht nur Datenschutzbeauftragter, sondern auch Airliner, also so nennen sich diese Leute unter anderem, unter intern sozusagen in der Luftfahrtindustrie. Und da ist natürlich, das waren ja nun mal Flugzeuge, die da in die Hochhäuser gerasselt sind, da musste man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Aber ganz kurz, also bei der Lufthansa war es bisher so, dass es überhaupt keinen Zugriff für die Sicherheitsbehörden gab. Den gibt es jetzt erst mit diesen Terrorismusbekämpfungsgesetzen, zumindest in Deutschland nicht. Es gab mal, der hat mir mal, also noch lange vor dem 11. September hat er mir mal eine lustige Geschichte erzählt, dass sie also in London am Flughafen Heathrow, da haben sie mal festgestellt, dass sie einen Ticketschalter zu viel haben. Also die haben immer so und so viele Datenanschlüsse für ihre Ticketschalter und da hatten sie irgendwie einen Datenanschluss mehr, um nicht zu sagen, einen Ticketschalter zu wenig. Und der führte dann irgendwie in ein MI6-Büro offenbar. Das hat er so nicht gesagt, aber das klang da schon so durch. Also sowas passiert dann schon mal. Aber normalerweise rücken sie die Daten nicht raus, weil sie also wissen, wie sensibel das alles ist. Bei den Miles & More-Daten ist es ja so, dass die eigentlich unabhängig gespeichert werden. Das heißt, die Lufthansa macht damit ja die Flugplanung. Das heißt, von den Leuten, die öfter fliegen, werden halt unabhängig von den Personendaten Profile erstellt, damit man weiß, wie man grob also die Flüge plant. Und auch das sind eigentlich geschützte Daten. Aber selbst wenn man in Deutschland diese Daten sozusagen nicht rausrückt, so gibt es ja auch noch diesen Star Alliance Verbund. Und jetzt wird's kompliziert, weil das deutsche Datenschutzgesetz ist ja das deutsche Datenschutzgesetz, das gilt halt in Deutschland. Und es gibt da Länder wie in Amerika, da weiß man dem Kern nach im Gesetz gar nicht, was Datenschutz ist. Sondern damit zum Beispiel auch die Deutsche Bahn hat ja ihre Bahncards damit Visa da in Amerika drucken lassen. Und da mussten sie immer so ein Zusatzabkommen machen. Das ist also die normale Vorgehensweise. Wenn man Daten irgendwo verarbeiten lässt, die kein Datenschutzgesetz haben, macht man so einen Vertrag, damit eben das deutsche Datenschutzgesetz sozusagen durch einen Vertrag da sichergestellt ist. Und was man da allerdings wohl vergessen hat, ist, dass zum Beispiel United Airlines ist ja in diesem Starlines-Verbund. Das heißt, darf auch die Lufthansa-Daten darauf zugreifen. Und man hat mit denen eben so einen Vertrag, damit der Datenschutz, der deutsche Datenschutz da gewährleistet ist. Aber was man natürlich da vergessen hat, ist, dass United Airlines, bei denen kann man es ja auch fast verstehen, natürlich gerade relativ eng mit den Sicherheitsbehörden kooperiert, mit den amerikanischen in diesem Fall. Und das also die Möglichkeit, zumindest muss man mal so in den Raum stellen, dass also die amerikanischen Behörden über eben United Airlines auf die deutschen Daten zugreifen. Und dann kannst du im Grunde genommen keinen irgendwie vorwerfen, hätte gegen Gesetze verstoßen, aber trotzdem sind die Daten auf einmal bei den
Amis. Also diese kleine Krücke, die da wegen der mangelnden Gesetzgebung genutzt wird, die ist nicht dazu da, die dann auch regresspflichtig zu machen. Also das kann man nicht. Das heißt, wenn die das tatsächlich abgeben, dann würden die mit den Schultern zucken und würden sagen, ja, Entschuldigung oder was. Oder würde die Lufthansa dann nee, die doch schon am Sack haben.
Es ist noch bescheuerter, weil diesen Vertrag, den man da abschließt, das ist im Grunde eine zivilrechtliche Angelegenheit. Und was sich zwischen den amerikanischen Sicherheitsbehörden und amerikanischen Unternehmen abspielt, das hat da mit deutschen Gesetzen, mit deutschen Verträgen ja nichts zu tun. Ja. Sondern das ist eine ganz andere Jurisdiktion, wie man sagt, also ein anderer Rechtsraum. Und entsprechend kannst du da Verträge abschließen, bis der Arzt kommt, das nützt dir alles ja nichts. Ja, und ich befürchte, ich habe diese Daten echt jetzt gerade nicht im Zugriff, aber wir werden sie sonst im Update nach der Sendung nochmal mit verlinken.
Vielleicht gibt es ja auch jemanden in Berlin, gibt's in Brandenburg, also, der vielleicht genau, recherchieren vielleicht, könnte und das einfach beitragen kann.
Genau, also das gibt es irgendwo beim Pressedienst des Bundestages, da muss er mal suchen. Da gibt es einmal im Jahr so Zahlen, die sind dann nicht sehr aussagekräftig, aber immerhin.
Reflexivpronomen, Possessivpronomen, Konditionalsatz, Plusquamperfekt, Prädikat, Objekt.
Was ist denn mit dem los?
Maskulinum, ach mischt, der hat einen Grammatik. Wortsport.
Demnächst und im Radio.
Fritz.
Und ihr hört das Chaos Radio auf Fritz mit Henry und Andy vom Chaos Computer Club und meiner Person Max von Malocki. Und am Telefon ist, hoffentlich hat er so lange gewartet, der Leo aus Potsdam. Namens Leo.
Guten Abend.
Guten Abend. Dein Beitrag zum Thema heute Abend. Ja, 11. September, ein Jahr danach und was die Staaten sich so überlegt haben, um uns vor Terrorismus zu schützen.
Ich konnte alles mitverfolgen.
Wie?
Also zumindest muss ich mal sagen, was der Thomas da vorhin gesagt hat, mit der Freiheit hin und her, da brauchen wir gar nicht groß herumorakeln. Weil ich finde, wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch nicht groß beschweren. Man kann immer wieder nachfragen, haben Sie was zu verbergen? Ich habe nichts zu verbergen. Haben Sie was zu verbergen? Na, wenn Sie was zu verbergen haben, dann brauchen Sie ja auch, dann müssen Sie ja auch Ihre Gründe haben.
So. Nee, aber ich meine, was ist, wenn du eine andere Vorstellung davon hast, ob du gerade was verbirgst, als derjenige, der glaubt, du würdest was verbergen?
Was jetzt, wie nochmal?
Wenn du was machst, von dem du glaubst, es ist okay, und ein anderer glaubt, es ist nicht okay, aber der hat im Zweifelsfall die Macht, dich da mit einem extremen Händedruck rechtlicher Art darauf hinzuweisen, dann bist du doch angeschissen, oder?
Solange es nichts mit dem Terrorismus zu tun hat, nein. So, und da muss ich mal ganz groß sagen, diese erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, die haben ja auch alle ihre Vor- und Nachteile. Zum Beispiel hängen ja auch die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit drinne, genauso wie zum Beispiel die verstärkten Kontrollen jetzt in den Straßenbahnen jetzt nach den ihren Fahrschein bitte. So, das heißt auch, dass es ein wirtschaftlicher Aspekt ist und dass man da auch froh sein kann, wenn ja zum Beispiel auch am Flughafen verstärktes Kontrollpersonal eingerichtet wird und dann wird ja auch dann die Textilindustrie mit vorangetrieben, ja.
Wie? Kannst du das erklären?
Ja, ganz einfach. Zum Beispiel ist es bei einigen Leuten üblich, Sprengstoff oder sicherheitsempfindliches Material zu verbergen. So, und das kann auch an den ungünstigsten Körperstellen getan werden, wo man das eigentlich gar nicht vermutet. Und wenn da einem dann die Prostata massiert wird, dann verwendet man ja auch diese Gummihandschuhe.
Bevor es jetzt zu unangenehm wird, Leo, würde ich mal sagen, vielen Dank für diesen Beitrag. Mit der Prostata hat mich ja jetzt gerade wieder so ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank.
Das ist kein Problem.
Jo, tschüss.
Tschüss.
Dass einem die Prostata massiert wird, mein lieber Scholli, und das um 10 vor 12 im Chaosradio.
Ja, na, ich muss dazu noch mal was sagen. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, manchmal wird das nicht ganz begriffen. Diese Fragestellung, ob ich was zu verbergen habe oder nicht, ist ja einfach die Umkehrung der herkömmlichen Unschuldsvermutung. Und das ist doch der eigentliche Punkt. Ja? Bisher musste irgendeiner vom Staat kommen und musste dem Betreffenden sagen, hören Sie mal zu, wir haben was gegen Sie, und er musste das halbwegs belegen und dann konnte er anfangen, eventuell irgendwelche Rechte zu verletzen. Und was wir heute haben oder wozu wir immer stärker kommen, ist der umgekehrte Fall, dass dem Bürger unterstellt wird, einer von euch, weiß man ja nicht wer, nicht, aber einer von euch mindestens, der führt da was im Schilde und deswegen werden alle so behandelt. Und dann heißt es ja, wenn man nichts zu verbergen hat, kann man auch alles veröffentlichen. Sehe ich gar nicht ein. Ja? Ich meine, ich laufe ja auch nicht so nackt rum, bloß weil ich nichts zu verbergen habe.
Ich muss auch sagen, ich bin ja immer so relativ bürgerlich eingestellt, dass wenn so eine Forderung kommt, dass man eben halt so dieses Ding immer, wenn man sagt, ich möchte das nicht, weil ich finde das nicht richtig. Ach, hast du was zu verbergen? Wo ich dann immer denke, hey, es gibt so viel bei den Politikern, ja, wo bei den Politikern gesagt wird, hey, daher würden wir uns ja gerne mal den gläsernen Politiker wünschen. Und wie weit sind wir mit der Forderung nach dem gläsernen Politiker gedient, wo es sich um ein Staatsamt handelt, wo eigentlich hundertprozentig es so sein müsste, dass man nachverfolgen kann, was der tut. Und zwar jeder Mensch, weil er ist Repräsentant für mich in diesem Staat. Ja. Und wie wenig fortgeschritten sind wir da, wo ich dann auch sagen muss, bin ich ein bisschen trotzig, solange das nicht so ist, möchte ich mich bitte als Privatperson nicht überwachen lassen.
Ja, das geht ja mit der Überwachung noch weiter. Ich meine, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Beispielsweise, wenn ich also die PIN von meiner Kontokarte irgendwo rumliegen lasse, ne? Dann mache ich mir haftbar, wenn das Ding nachher leer ist.
Mhm.
Ja, da erzählt mir die Bank nachher, ja, das müssen Sie verbergen. Wenn Sie das nicht tun, dann laden sie ja Missbraucher geradezu ein. Ne? Und wenn die mir nachweisen können, dass ich also Scheckkarte und PIN und was weiß ich alles zusammen in meiner Schublade aufbewahre und die Wohnung wird eingebrochen, dann war's das.
Aber wie können die dir das denn bitte nachweisen?
Ja, die drehen das ja auch schon wieder mit der Beweislast um. Ich muss denen nachweisen, dass ich das anders gemacht habe.
Das ist ja fast so wie die Geschichte von meinem Vater, der damals unseren Hund abmelden wollte, weil der Hund tot war. Ja, geht zu dem Typen vom Amt und sagt, ich möchte gerne meinen Hund abmelden. Da sagt der, ja, da müssen Sie mir erstmal beweisen, dass Sie den gar nicht mehr haben. Da sagt mein Vater, ja, hier gucken Sie, hier ist er nicht. Weil der war einfach tot. Was hätte der machen sollen? Dem ein Stück Fell mitbringen? Und der war wirklich ösig, ne? Der wollte von dem einen Beweis haben, vom Arzt oder so, dass es diesen Hund nicht mehr gibt. Auch wunderbar.
Ja, ja, das ist die Umkehrung der Beweislast. Das muss man sich einfach mal im Klaren sein. Bisher musste die Behörde dem Täter beweisen, dass er der Täter ist oder zumindest, dass er sich also ganz stinkig verdächtig gemacht hatte. Und heute wird das umgedreht und da zeigt irgendeiner mit dem Finger auf dich und sagt, hör mal zu, du musst mal erklären, warum du hier bist, ne?
Jutta's Chaos Radio mit Andi und das war gerade Henry vom Chaos Computer Club und jetzt, Thema heute Abend, 11. September, gerastert und gescannt und Andi hat offensichtlich das gefunden, wo Nara
Zahlen, sucht. Genau. Heute im Bundestag vom 4. März 2002 Telefonüberwachung, wobei das, wie gesagt, betrifft jetzt hier die dem parlamentarischen Kontrollgremium vorgelegten Maßnahmen, die sich durch richterlichen Beschluss wohl ergeben haben. Das waren 247 Personen, aber hier steht ja nicht. Also das Problem ist halt, dass Personen ist so eine Zahl. Wenn man zum Beispiel einen Anschluss überwacht, dann kann das ja sein, dass da mehrere Leute mit telefonieren. Und wenn man Personen überwacht, dann kann das sein, dass man damit mehrere Anschlüsse überwacht und damit wiederum auch mehrere Personen. Also das heißt, man muss diese Zahl ja wahrscheinlich mal 5 nehmen oder sowas.
Was war das jetzt im Jahr oder im Monat? Oder?
Ja, das muss ich jetzt auch gerade nochmal, ich lese mir das mal durch. Aber das liest sich so zwischen dem 1. Juli 2000 und 30. Juni 2001, also zwischen 2000 und 2001 kann man sagen, das ist natürlich die offizielle Zahl, die aber leider nur die richterlichen Beschlüsse befasst. Militärischen Abschnittsitz, Bundesnachrichtendienst, schwalalalala.
Ist zumindest schon mal im Ansatz eine Antwort auf die Frage von Tim, die per Mail eingegangen ist. Ja, wie oft statistisch gesehen wird im Festnetz mitgehört? Offiziell ist das jetzt die Zahl. Wenn ihr selber eine Frage stellen möchtet per Mail, dann an 76@chaosradio.ccc.de. Da kam auch ganz kurz die Frage, auf die wir vielleicht eingehen könnten. Wie die Amerikaner überhaupt mit anderen Geheimdiensten zusammenarbeiten, also insbesondere auch mit dem Bundesnachrichtendienst, dem Deutschen?
Die könnte ich fast beantworten, also weil die Strategie in denen, es gibt so NSA-Papiere, die vom Europaausschuss für dieses Echelon-System mal veröffentlicht wurden und da wird aus einem NSA-Papier zitiert, wo die sogenannte Nobus-Strategie erläutert wird. Nobus heißt No One But Us. Was so viel heißt wie zu uns die Daten und wir geben nur das raus, was also ganz unbedingt sein muss, um jetzt einen anderen Dienst dazu zu bringen und zum Beispiel uns eine Person auszuliefern oder so.
American Eyes Only,
ja. Ja, ja, so in der Art, genau. Und was interessanterweise an dieser offiziellen Statistik hier auch fehlt vom Bundestag, ist natürlich diese strategische Fernmeldeüberwachung, weil noch einmal jedwede Telekommunikation der Bundesrepublik Deutschland mit dem Ausland wird ja überwacht. Also jedes Gespräch wird dort erfasst und überwacht. Und insofern ist diese Statistik hier, glaube ich, nicht die Bits wert, die ist irgendwie auf meiner Festplatte.
Das heißt, dass wir am Anfang der Sendung mit Tim in Paris telefoniert haben, da werden sich dann so ein paar amerikanische NSA-Beamte den Kopf zerbrochen und haben, what the fuck does blinking lights mean?
Nee, blinken lässt, das wissen nicht, was das ist. Aber ganz kurz, in diesem Fall ist es ein bisschen komplizierter. Also ja. Wir haben da auf der einen Seite, das ist ein ganz interessantes Beispiel, also abgesehen davon, dass die ganzen Hörer zuhören, haben wir also den Bundesnachrichtendienst, der die Leitung von Deutschland nach Frankreich nimmt. Okay. Allerdings hat der Bundesnachrichtendienst ein bisschen das Problem, dass er nicht die technische Anlage hat, um also die Suchbegriffe im Sinne von den Biosignaturen zu überprüfen. Deswegen geht das von Pullach, das ist ja da unten vor München, wo der Bundesnachrichtendienst sitzt, geht das nochmal nach Bad Aibling. Das ist der Nachbarort, wo die Amerikaner stationiert sind, weil die haben diese technischen Anlagen und sind also sozusagen als Outsourcing-Dienstleister, sagt man dazu, so als Dienstleister für die tätig. und geben das dann irgendwie, also das geht ja nochmal nach Virginia Arlington, das ist da diese Gegend da vor Washington, wo also die ganzen netten Herrschaften sitzen. Aber auf der französischen Seite haben wir ja auch noch, da haben wir den, oh Mann, wie heißt denn dieser Dings da? Nicht DST, das ist der Inlandsdienst, sondern DGSV oder
was? TGW ist der Zug?
Nee, bei denen gibt es noch die Direktion General Dingens.
Also fällt mir auch jetzt nicht ein.
Also der französische.
Die haben vier Buchstaben, wenn ich mich recht entsinne. Aber auf jeden Fall, die Franzosen, die sind da auch ganz fleißig bei der Sache. Ob die dann auch nochmal, also es gab ja sogar das sogenannte Frenchelon-Projekt, also dass die Franzosen im Grunde genommen genauso empört reagiert haben, als sie also über diesen Europaausschuss mitbekommen haben, dass die Amerikaner alles abhören, wie die Deutschen auch. Das war ja auch für die Politiker, die da diesen Ausschuss gemacht haben, war da wirklich viel Erschreckendes bei. Aber die Franzosen haben eher so reagiert, so, ja, aber wenn die das machen, warum machen wir das nicht auch? Also nicht die Frage, wie können wir das jetzt verhindern, dass sie uns alle abhören, sondern also müssen wir doch. Wobei interessanterweise hat dieser Ausschuss ja seinen ganzen abschließenden Bericht am 5. September 2001 fertiggestellt und 6 Tage später war der auch schon komplett vergessen, der Bericht offenbar. Also wo man da so.
Halbwertszeit der Medien. Ja. Immer gerne genommen. Ja, okay, vielleicht soweit die Antwort auf die Frage, die per Mail kam. Und ihr könnt weiter anrufen unter 0373 797 110 hier beim Chaos Radio. Wie bereits erwähnt, mit Henry und Andy vom Chaos Computer Club und meiner Wenigkeit Max von Malotki. Thema heute Abend sehr, sehr weitreichend. Ein Jahr 11. September gerastert und gescannt. Was haben sich die Rechtsstaaten so überlegt, um solche Sachen zu verhindern? Und was denkt ihr darüber? Am Telefon ist der Christian. Namen Christian. Christian, bist du noch da? Schade. Christian ist eigentlich im Fernmeldebusiness unterwegs gewesen, aber wahrscheinlich hat seine eigene Firma ihm da die Leitung gekappt. Das wollten die nicht, dass der mit uns spricht. Ja, meldet euch einfach. Wir blättern noch so ein bisschen weiter. Ihr könnt euch auch per Mail melden, das haben wir vorhin schon mal gesagt, 76@chaosradio.ccc.de. Und vielleicht könnte man ja noch mal so ein Häppchen aus diesem unglaublichen Aktenordner, den Andi für den heutigen Abend mitgebracht hat, vorlesen, wo diese, das muss man mal dazu sagen, verschiedenen Gesetzesentwürfe drin abgelegt sind, die es gegeben hat, kurz nach dem 11. September letztes Jahr, dann einen Monat später, dann nochmal die überarbeitete Version, dann nochmal die, wo Otto selber drüber gegangen ist, dann nochmal die von der Sekretärin, von den Kumpels und dann nochmal die vom gesamten Gremium und so weiter und so fort. Das ergibt dann ratzfatz, so wie es aussieht, über 500, 600 Seiten oder sowas, ne? Wahrscheinlich.
Ja, das ist nur Ordner 1 von 2. Den anderen habe ich nicht mitgebracht.
Nee, super.
Aber, ich suche jetzt mal was Leckeres raus.
Ich möchte dazu mal was sagen, dass wir ja während des Kalten Krieges in Bundesrepublik, also in Westdeutschland ehemals, eine etwas komische Situation hatten. Die Bundesrepublik war nicht so ganz richtig souverän. Und wenn die bundesdeutschen Behörden was wollten, was sie nicht durften, dann haben sie dann mal so unter der Hand bei den Alliierten nachgefragt, denn die durften das aufgrund von Besatzungsstatut. Und das lief natürlich so nicht sehr offiziell, ne? Und eine Hand wäscht die andere, das hat ja wohl auch immer ein bisschen Spesen gekostet, was man so gehört hat. Und da kriegte man aber alles raus. Und die Alliierten durften das gegenüber Deutschen durften sie ja auch Dinge, weil Deutsche in ihrem Rechtssystem ja auch Ausländer waren, was sie gegen Einheimische nicht durften. Das muss man auch mal sagen. Und diese komische Kopplung zwischen auf der einen Seite souverän, auf der anderen Seite nicht souverän, hatte zur Folge, dass unter dem Titel nationale Sicherheit die entsprechenden Behörden eigentlich alles durften. Und auch alles gemacht haben. So, und dann ist die Bundesrepublik souverän geworden und plötzlich lief das nicht mehr. Dann ist auch der Feind abhanden gekommen und dann sind die ganzen Typen, die vorher in diesen wichtigen, sicherheitsrelevanten Positionen saßen, die waren nun plötzlich kleine Schreibtischtäter und mir schien das immer so, dass die das nie verwunden haben. Ne? Und was wir jetzt haben, ist jetzt wieder die Konstruktion eines dauerhaften Ausnahmezustandes, scheibchenweise. Und die Jungs sind alle wieder in Amt und Würden und die benehmen sich dann entsprechend auch so.
Ja, da könnten wir zum Beispiel nochmal die Frage mit den biometrischen Merkmalen
Ja, das ist interessant.
Also da gab es ja irgendwie ganz unterschiedliche Ideen. Biometrische Merkmale heißt ja zunächst einmal, dass so etwas wie der Fingerabdruck, muss aber nicht der Fingerabdruck sein, kann zum Beispiel auch eine Zusammenfassung von Körpermessdaten sein. Kann die DNA sein, die also dekodiert sozusagen in digitaler Form mitgespeichert wird. Auf jeden Fall soll die Verfälschbarkeit von Personal beschränkt werden, indem man da noch euch, keine Ahnung, vielleicht euer Gesicht ausmisst. Das hat allerdings auch zur Folge, dass diese ganzen Überwachungskameras, die da draußen rumstehen, euch vollautomatisch erkennen können. Findet ihr das in Ordnung? Ist das irgendwie, steigert das das Sicherheitsgefühl?
Würdet ihr das wollen? Das ist wirklich eine Frage, die uns wichtig ist. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch gesehen, es gab eine unglaublich schöne Reportage von der BBC, die von John Cleese moderiert wurde, was natürlich dann nochmal dem Ganzen so den Kick gegeben hat, der damals mal bei der Monty Python-Truppe war, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Und der hat versucht, indem er sich verkleidet hat, was John Cleese ja auch ziemlich gut kann, in London, in der Innenstadt, dieses automatische System, was es da ja auch schon installierterweise gibt, auszutricksen. Und das war unglaublich spannend, weil er hat sich verkleidet so mit einem Hut, als Frau, als alte Oma. Und es hat nur funktioniert, dieses System auszutricksen, was das Gesicht automatisch misst und mit einer unglaublichen Datenbank vergleicht, indem er eine Sonnenbrille, einen Hut tief ins Gesicht gezogen hat und noch einen Schnurrbart aufgesetzt hat und dann den Kragen hochgeschlagen hat. Wenn man so rumläuft, sieht man automatisch schon wie ein Terrorist aus. Dann braucht das System einen dann auch gar nicht mehr zu erkennen. Das war nämlich das große Problem.
Ja.
Okay, was denkt ihr darüber? Das ist die Frage im Blue Moon heute Abend. Ist es okay, wenn solche Maßnahmen ergriffen werden, wie zum Beispiel so ein Sicherheitssystem, was wir gerade beschrieben haben, was es in London tatsächlich schon gibt in der Innenstadt, was euch rastert, was euch scannt, was euch mit Datenbanken vergleicht, was euch erstmal prophylaktisch aufnimmt und guckt, hey, vielleicht ist er ja irgendein Bösewicht, vielleicht könnte er ja ein Terrorist sein und dann schauen wir mal, was wir hinterher damit machen. Wäre euch das genehm oder nicht, um eben solche Sachen wie den 11. September zu verhindern? 0331 70 97 110 ist die Nummer für das Chaos Radio, den Blue Moon auf Fritz heute Abend. Ah Mann, ich muss ja sagen, ich schlucke immer wieder, wenn ich das alles höre. Und dann ist es aber auch so, dass ich eine Woche später, habe ich das schon wieder vergessen, weil man wiegt sich ja gerne selber in dieser Ungewissheit, so diese selbstverschuldete Unmündigkeit, die man sich selber immer wieder aufsetzt.
Also es gibt ja ab und zu einen Realitätsabgleich, nicht? Da kommen manche Leute dazu, nicht? Dass da, also mir ist mal sowas passiert, ich kann das mal erzählen, so ganz harmlos. Also der wird da irgendwo im Gedränge mal die Brieftasche geklaut und dann ist der Ausweis weg, vielleicht noch ein paar andere Papiere. Und dann gehst du einen Tag später hin zur Polizei und meldest den Ausweis als gestohlen an. Und bevor du dazu kommst, einen neuen zu beantragen, ist er schon wieder im Briefkasten. Mhm. Weil die Deutsche Post ein netter Verein ist und die hat das Ding bei sich in ihren gelben Boxen gefunden und hat das dann also ohne Nachporto einfach
zugestellt. Mir auch schon mal passiert, ja.
Ja, so. Jetzt hast du auf der einen Seite eine Diebstahlsanzeige abgegeben, wo dein eigener Ausweis als gestohlen gemeldet worden ist. Auf der anderen Seite hast du keinen neuen beantragt. Ja? So harmlos. Mehrere Jahre später, nicht? Kann man dann so schön sagen, mehrere Jahre später bin ich dann also mal bei irgendeiner Gelegenheit eines Grenzübertrittes, also vom Bundesgrenzschutz, ganz höflich rausgebeten worden. Und komisch kam mir das dann erst dann vor, als der hinter mir die Tür abschloss. Ne?
Ach nee.
Ja, echt? Da dachte ich dann, irgendwo ist da was nicht so ganz in Ordnung. Ne? Ja, und dann machte der auch ein sehr schiefes Gesicht und sagt da bloß, da sei was nicht in Ordnung mit meinen Papieren. Und ich meinte bloß so, ach was, auf die Idee wäre natürlich jetzt nun gar nicht gekommen. Und,
das war schon scheiße.
Ja, und daraufhin musste ich mich also setzen und dann hatten die dann auch so einen Fernschreiber und der fing dann an zu strullen und streckte die Zunge aus und die wurde immer länger und immer länger und da war dann so ein mehrere Meter langes Elaborat, was dann da rauskam und das hat er dann abgerissen und dann hat er mich scharf über den Rand seiner Brille angeguckt und dann hat er das Ding gelesen, das dauert ja eine Weile, ich weiß nicht, wie viele Zeilen das waren, aber das war eine Reihe von Seiten, ja, so eine ganz lange Rolle, ja. So, und dann kam er zu dem Tresen rüber und dann hatte er meinen Ausweis in der Hand, das war so eine halbe Stunde, hat das so gedauert, nicht? Und dann hat er dann einfach so erwähnt und sagte also, ich nehme ja inzwischen an, dass Sie derjenige sind, der Sie zu behaupten tun hier oder so, nicht? Dachte ich, ist ein starkes Stück, ne? Da kommt ja an und sagt, er nimmt jetzt an, dass ich derjenige bin, der ich zu behaupten scheine. Ja, sagt er, aber das geht ja aus diesen ganzen Fernschreiben hervor. Und ich sage, worum geht's denn? Da hat er mir den Vorfall erklärt und hat gesagt, ihr Personalausweis wird gesucht. Und ich sage, ja, das hat doch schon Anno Tobak. Also ich meine, das ist doch mit Mühe erinnert. Ja, sagt er, wir aber schon. Nicht? Das ist immer noch zur Fahndung ausgerufen. Ich sage, ja und? Naja, nun sind sie vorbeigekommen, ihr Ausweis ist aufgefallen, also haben wir sie jetzt erstmal hier festgesetzt. Und dann hat unser großer Computer mir dann alles rausgedruckt, was er über sie hat. Ich sage, und was wartet? Naja, sagt er, das sind seit dem Vorfall ungefähr, ich sage, jetzt 2 Jahre her, so an die 70 Kontrollen, wo sie mal kontrolliert worden sind.
Ach du Scheiße.
Und sagt er, und da, also da der Träger dieses gesuchten Ausweises mit anderen Familienangehörigen zusammen kontrolliert worden ist, gehe ich mal davon aus, dass sie derjenige sind. Also wenn der Ausweis wirklich von dem Dritten geklaut worden wäre, dann wäre er nur willkommen mit der Schwester und dem Bruder und so zusammen kontrolliert worden. Toll. Ne? Aber das kann man sagen. Toll, die Überwachung, nicht? Die hat doch dafür zu geführt, dass ich also gleich wieder habe gehen können, also wenige Minuten später. Ne?
Ja, aber das kommt mir so vor, wie als ich mal noch zu DDR-Zeiten versucht habe, mit einem Personalausweis, also nicht mit einem Reisepass, sondern mit einem Personalausweis nach Ost-Berlin zu fahren oder nach West-Berlin, ich weiß nicht mehr, über diese doofe Transitstrecke, und dann musste ich mir von den DDR-Zöllnern da eine Identitätsbestätigung kaufen. Das war auch toll. Da habe ich irgendwie 20 Mark oder so bezahlt für
so. Du meinst, du dieses Stücke Klopapier?
ja, herrlich. Wo, aber ja. Ich habe noch eine Quizfrage an die Hörer, falls wir nicht genug haben. Nämlich, was ist mit der Formulierer, mit folgender Formulierung gemeint? Darüber hinaus obliegt dem militärischen Abschirmdienst die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen über die Beteiligung von Angehörigen des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidigung sowie von Personen, die in ihm tätig sind oder in ihm tätig sein sollen, an Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung, Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker, Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes, gerichtet sind. Okay, der erste Teil ist der interessante, und das ist die Quizfrage an die Hörer. Was ist gemeint mit, also Nachrichten und Unterlagen über die Beteiligung von Angehörigen des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidigung sowie von Personen, die in ihm tätig sind oder in ihm tätig sein sollen? Was könnte damit gemeint sein?
0331 70 97 110, auch die Nummer, wenn ihr euch grundsätzlich am Thema beteiligen möchtet, was auch der Fall ist bei Stalker. Der heißt wie der wunderbare Film von Tarkowski aus Berlin. Hallo.
Gesetz ja, lesen mit Chaos Radio. Schönen guten Abend.
Andi, ich liebe dich ja, aber ich habe das jetzt bei meinem rauchenden Ohr schon gar nicht mehr richtig mitgekriegt. Du warst zu schnell.
Ja, Entschuldigung, so. Das ist auch brutal. Also Nachrichten und Unterlagen, über die Beteiligung von Angehörigen des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidigung sowie von Personen, die in ihm tätig sind oder in ihm tätig sein sollen.
Ach ja.
Können wir das mal zurückstellen?
Können wir.
Danke. Weil ich, entweder bin ich nicht Jurist, habe ich kein juristisches Gehirn, dass ich das jetzt überhaupt aufnehmen kann. Hm. Ich habe da eine Blockade.
Ist okay, ja.
Aber ich hätte ganz gerne zu deinen vorigen Ausführungen, zum Beispiel zu deiner Videoüberwachung, was zu sagen.
Ja, bitte.
Dann schieße ich mal kurz los. Ich hatte nämlich immer den Eindruck, dass bei der Videoüberwachung eigentlich etwas anderes bezweckt wird. Ich habe mal vor längerer Zeit einen Fernsehbeitrag gesehen, und das war schon erstaunlich genug. Und zwar ging es um eine englische Forschung, die festgestellt hat, die das untersucht hat, die Videoüberwachung. Weil die Engländer sind ja da ein bisschen weiter schon, mit der flächendeckenden Videoüberwachung. Und die hatten festgestellt, dass die Menschen sich entsprechend anfangen zu verhalten. Und das fand ich dann höchst interessant, weil als konditionierter DDR-Bürger habe ich das ja auch mitgekriegt, dass Menschen sich, wenn sie sich beobachtet fühlen, auch entsprechend verhalten. Und das Gefühl der Beobachtung drängt dich halt zu Bewegung. Also wenn du Leute im Kaufhaus siehst oder was, dann werden sie sich auch entsprechend verhalten. Sie werden nicht lange genug vor Regalen stehen, werden nicht und so weiter bestimmte Sachen einfach nicht tun. Und ich denke, das ist so der Hintergrund und der Zweck auch von Videoüberwachung. Da fällt mir noch dazu ein, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit sozialer Kontrolle. Das fing ja schon ziemlich früh an. Ich erwähne nur als Stichwort die Tavistock-Institutionen. Tavistock. Und zwar hat schon ein gewisser Erik Tries, der Präsident der Tavistock-Vorstände,
beschrieben schon 1963 in seinem, in einem Buch, beziehungsweise das war, wobei er im Einzelnen seine Theorie der sozialen Turbulenz ausführte.
Mhm. Kannst du das versuchen, kurz zusammenzufassen, mal, um die Wahl zu sagen, habe ich jetzt wahrscheinlich dieselben Probleme, in dir gerade zu folgen, wie du bei meinem Gesetzestext hier? Ja.
Ich würde einfach sagen, Ordo ab Kau.
Ordnung, das klärt natürlich alles auf.
Ordnung aus dem Chaos, um das zu übersetzen. Das mhm. ist ein lateinischer Spruch und lehnt sich so an freimaurerische Legenden an.
Mhm. Mhm.
So, und da wir in der technologischen Gesellschaft schon in einer recht chaotischen und unübersichtlichen, jedenfalls für den einfachen, in Anführungsstrichen einfachen Menschen leben, ist das Chaos durchaus bezweckt, um zum Beispiel mit Bush zu reden, die neue Weltordnung daraus erschaffen zu können. Mhm. Also es bietet sich ein Führer an im Chaos, der alles wieder in Ordnung bringt.
Wobei das natürlich mit dem Zusammenspiel, was Henry vorhin erwähnt hat, was ich sehr spannend fand über den Kalten Krieg, dass Bush natürlich auch genau das Chaos will, dass er als Führer dann auch akzeptiert wird in dem Sinne, ja, und dann auch das machen kann.
Das ist ja das Wunderbare, dass die Amerikaner so so schön reagiert haben, wie zum Beispiel in dem Film Independence Day. Den ist ja schon die Reaktion der Amerikaner, so wie ich so auch jetzt seit dem 11. September mitgekriegt habe, ist ja schon in den Film, in den Hollywood-Filmen irgendwie so eine Art vorgegeben und das funktioniert offenbar. Also so eine Art Konditionierung oder Programmierung scheint zu funktionieren.
Mhm. Ne?
Der große Führer bietet sich an und alle folgen ihm, ne? Weil sie halt keinen anderen Weg sonst sehen. Ne?
Man kennt es ja auch nicht anders, ne?
Ja, naja, wenn jemand nur noch Fernsehen guckt, zum Beispiel, und seine Informationen eigentlich nur aus den Medien, die heutzutage ja besser überwacht und gesteuert sind, als jemals zum Beispiel in der DDR es war, also viel cleverer, dann ist das kein Wunder. Das ist also, da möchte ich vielleicht noch einen dazu erwähnen, den ich jedem mal ans Herz legen kann, den Aldous Huxley, Schöne neue Welt, den Roman. Der beschreibt das nämlich schon. 1946 hat er nochmal Nachwort zu seinem Roman geschrieben, den er 1932 ungefähr geschrieben hat.
Mhm. Ja. Und George Orwell auch immer wieder zu empfehlen. Vielen Dank, Stalker.
Na klar.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Der Roman ist noch am Telefon. Namens Roman. Roman?
Ich suche auch immer noch, also ich bin da fast ein bisschen erschrocken, und zwar ich dachte, die Formulierung, die ich hier vorgelesen habe, die ist so eindeutig. Also ich würde immer noch das toll finden, wenn ein Hörer vielleicht, wir haben ja noch ein, zwei in der Leitung, und dazu nochmal was sagen kann. Also was ist gemeint mit Angehörigen des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidigung sowie von Personen, die in ihm tätig sind oder in ihm tätig sein sollen?
Das ist doch ganz eindeutig.
Ja.
Ist immer so, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so nur akustisch mitkriegt und den Text nicht vor sich lesen, hat immer, wenn man beim zweiten Komma angekommen ist, habe ich das vom ersten Komma schon wieder vergessen.
So sind die Dinger das ist ja geschrieben. Blöd, aber ich meine. Ja,
also das mit dem sein sollen, nicht?
Also das ist nichts weiter als die gesamte männliche Bevölkerung.
Ja.
Ja, aber diese Implikation drin ist. Ach so, ja, gut.
Ja.
In ihm sein sollen heißt eben, dass wir alle jetzt dem militärischen Abschirmdienst unterliegen. Weil wir könnten ja mal fürs Bundesministerium für Verteidigung sein müssen. Und
ja, was hast du für eine Wehrersatzreserve?
Ich?
Ja.
Ich bin ja ausgemustert wegen Laktoseintoleranz damals.
Ah.
Das heißt, ich habe nicht sollen sein, könnte man so sagen.
Gut, okay. Also.
Na, ich habe mich nicht mustern lassen. Das ist eine lange Geschichte.
Ja, bei mir war das so ähnlich. Also. Aber zusätzlich habe ich auch noch Plattfüße. Also.
Das ist sehr schön heute Abend. Mail scheint ja der Hit zu sein. 76@chaosradio.ccc.de gehen haufenweise Fragen ein, die wir natürlich auch behandeln möchten. Von Sebastian ist die Frage gekommen: Wie werden Hacker und Computerfreaks durch die Sicherheitspakete überhaupt tangiert? Werden Hacker hierzulande auch unter Terrorismusverdacht gestellt? Das klang vorhin schon mal kurz an.
Ja, mehr oder minder. Also ich meine, wir sind ja auch nur Menschen, muss man dazu sagen. Haben da auch ganz normale Daten. Wir haben auch ein Bankkonto und fahren auch mal mit der U-Bahn oder mit dem Flugzeug. Haben auch mal das Bedürfnis, normal zu telefonieren. Und insofern erfasst sich das zunächst mal alles direkt. Was zusätzlich da noch drin ist, dass diese ganzen sogenannten Computerstraftaten nunmehr zentralisiert beim BKA angesiedelt werden sollen zumindest. Da gibt es noch so ein bisschen Kompetenzrangelei, weil die sich damit schon teilweise auch wieder überfordert fühlen. Aber insbesondere das Zusammenspiel zwischen, also Zusammenführung dieser ganzen Ermittlungen beim BKA und dann den Datenaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden, BKA, Verfassungsschutz und so fort, betrifft uns natürlich. Zum anderen muss man sagen, dass diese deutschen Gesetze hier, das ist ja auch nur ein Abklatsch von dem, was in Amerika erlassen worden ist. Und dort sind also Angriffe auf Computersysteme ganz unmittelbar und direkt unter die Terrorismusparagraphen deklariert worden. Das heißt, das gilt jetzt als terroristische Tat im Zweifelsfall.
Heißt das, wenn ich jetzt...
Das ist dann schon eine Eskalation.
Also unter Hacker stellt man sich ja meistens dann immer vor, so der mindestens 35-jährige erfahrene Systemadministrator einer großen Firma, der dann auch wirklich Schaden anrichten kann. Wie ist das denn dann so als jüngerer Mensch? Ich bin 15, finde irgendein Skript und hau das da rein. Können die mich dann genauso am Schlawittchen packen? Genau,
dann packen die dich nicht nur am Schlawittchen, sondern dann packen die dich ganz böse bei den Eiern. Um nicht zu sagen. Also das ist ja genau das Phänomen. Jetzt zum Beispiel hatten wir doch gerade sozusagen Sommerferien und Sommer haben wir ja nicht nur hier. Und da steigen die Angriffe ja ganz erheblich. Also rein statistisch könnte man den Verdacht äußern, dass also immer wenn Schulferien ist, gibt es einfach mehr Angriffe auf Computer. Und das sagt natürlich auch ein bisschen was über die Täter aus, die da wirklich die Zeit haben, irgendwie Systeme mit Skripts oder ohne Skripts, mit Handarbeit oder wie auch immer runterzufahren oder mal irgendwie zu beschießen oder mal die Webseiten ein bisschen anders zu gestalten oder was auch immer. Das sind natürlich auch ein bisschen Schüler, die ja immer ein bisschen Zeit haben.
Wie sieht das eigentlich aus? Ist inzwischen also ist schon das Schwarzkopieren von CDs und
der Terrorismus ist es noch nicht, um der Frage vorwegzugreifen. Aber sie arbeiten dran, würde ich sagen.
Also, groß angelegter Firmenterrorismus könnte man das dann nennen. Von Florian per Mail die Frage eingegangen, etwas umfangreicher. Er hört die Sendung erst seit einer halben Stunde, das ist allerdings 15 Minuten her. Ich als alter Mathematiker mache da mal 45 Minuten draus. Und er wollte mal fragen, ob wir schon, beziehungsweise ihr zwei, was von Matthias Bröckers gehört habt, weil der zu den Hintergründen zum WTC-Anschlag recherchiert hat und ein Buch Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11. September im 2001 Verlag herausgegeben hat.
Naja, also Bröckers ist ja inzwischen schon Legende. Also wer sich mit Verschwörungstheorien zu dem zum Fall der Türme auseinandersetzt, der kommt um Bröckers nicht drum rum. Und man kann das jetzt über das Buch machen, also über die Hardcopy. Die meisten Leute lesen ihn auf Telepolis, nehme ich an.
Ja.
Vermute ich mal so in.
Es gibt aber auch einen Haufen von Websites, die, sagen wir mal, Fragen stellen, was da eigentlich sozusagen passiert ist und ob das alles so hinhaut. Also herausragend finde ich da www.whatreallyhappened.com und www.unanswered-questions.info oder sowas, wo also eine ganze Reihe von Ungereimtheiten einfach aufgelistet werden, die also auch versucht wurden teilweise zu klären. Das sind also größtenteils Amerikaner, die das alles ein bisschen komisch fanden und ihre Regierung mal gefragt haben, was denn da irgendwie Sache ist. Zum Beispiel gibt es da das Passenger-List-Puzzle, was also, wo auch der Bröckers ausführlicher darauf hingewiesen hat, dass das mag ja alles sein, dass diese 20 oder 19 Leute, die uns da präsentiert werden, dass die da Flugunterricht genommen haben und dass die mit Bin Laden in Kontakt standen und so fort. Aber sag mal, warum stehen sie denn eigentlich nicht auf den Passagierlisten? Ja. Alle stehen da drauf, also diese ganzen Opfer und so fort, aber komischerweise fehlen sie, obwohl die Gesamtzahl der Toten mit der Gesamtzahl der Personen, die auf den Passagierlisten stehen, übereinstimmen, fehlen da diese Leute drauf. Weil die Passagierlisten sind nämlich komplett veröffentlicht worden und das ist doch irgendwie eine komische Sache. Unanswered-questions.org ist es, Entschuldigung. Und
wer sich das nicht merken kann, die ganzen Links laufen auch über einen Chaos-Radio-Ticker über www.chaosradio.de. Das ist vielleicht genau, so die erste Adresse.
Kleine nette Liste.
Ja. Und da kann man das dann alles nochmal nachforschen, weil diese englisch-aussprachigen Riesensätze als Web Locations ist immer ein bisschen schwer zu finden. www.chaosradio.de wäre da die erste Wahl. Ich habe ja diese Geschichte von dem Bröckhausen mal gelesen, das war, ist auch schon ein bisschen länger her, weil das ist ja immer so ein Update, was er da macht, The WTC Conspiracy, die 50. Mhm. und so weiter. Und da gab es die einfach mal aufgelistet, die Firmenverquickungen der Bin Laden Family und der Bush Familie, und dass die dann, kurz bevor sie angefangen haben, sich da gegenseitig zu bekriegen in Afghanistan, gesagt haben, hey, wir müssen jetzt aber aufpassen, da müssen wir erstmal unsere ganzen Firmenverquickungen auseinanderheben und müssen gucken, dass uns dann keiner nachweisen kann, dass wir in Wirklichkeit noch miteinander arbeiten. Das wäre doch ganz wichtig, was ich auch sehr spannend fand. Was mal wieder zeigt, dass die, was natürlich auch vielleicht so ein bisschen hinterlegt, dass sie vielleicht bei der ganzen Sache auch zusammengearbeitet haben. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Amerikaner das auch noch selber mitgeplant haben, was sie sich da in New York angetan haben. Also so derbe kann es eigentlich nicht gewesen sein.
Ja, es gibt da neuerdings schon so ein paar Sachen. Also die Jungs, die da in den, also diese 19 oder 20 oder wie auch immer, haben wohl ihre Einreisevisa für die USA alle in Jemen bekommen. Mhm. Und alle in dem gleichen Büro, was man so gehört hat. Und das ist natürlich auch schon wieder so ein bisschen peinlich, ne? Also, welche Art von Überwachung muss man eigentlich haben, um aus dem Ruder gelaufene Geheimdienste zu erwischen? Frage ich jetzt mal. Diese Gesetze helfen dagegen nicht.
Wobei die Geheimdienste hier, US-amerikanische Seite und so, im Endeffekt kann man natürlich sagen, die sind sich selber schon aus dem Ruder gelaufen, bevor das Ganze überhaupt angefangen hat, weil es ja wirklich bekannt ist, dass die Jungs die Afghanistan-Fuzis selber ausgebildet haben, um da gegen Russland vorgehen zu können, oder?
Ja, war das die nicht haben so? Ja jetzt, ich meine, kannst du das Ding ja gleich weiterdrehen, nicht? Die haben ja den Hussein, den Saddam ja auch selbst ausgebildet und die ganze Welt bezahlt, ne? Also, um Terrorismus zu verhindern und viel Böses auf der Welt zu verhindern, wäre es ganz einfach, wenn man denen ihren Etat gekappt hätte, schon vor 20 Jahren.
Wenn die sich kennen, kann man das, was Bush jetzt vorhat, ja auch als Freundschaftsbesuch der ganz eigenen Art bezeichnen, wenn der jetzt da unten mal wieder einreitet.
Naja, wobei, das ist ja nicht so direkt freundlich, was er da tut.
Aber nö, aber vielleicht versteht Bush das ja so. Die kennen sich, schaut man mal wieder vorbei, ob das nur mit dem Flugzeugträger ist oder ohne, mein Gott.
Tja. Ja, keine Ahnung. Ich meine, die Frage ist natürlich irgendwie, geht's da um Terrorismus oder geht's da um Öl, ne? Und diese Frage, die stellen sich ja mittlerweile selbst die Amerikaner teilweise.
Also die nicht in der Ölbranche sind, meinst du?
Nee, wieso? Die stellen sich die Frage auch, beziehungsweise die brauchen sich die gar nicht stellen.
Gut, ja.
Ja, nee.
Aber nun geht's heute Abend ja auch darum, was die Rechtsstaaten im Grunde unternommen haben nach dem 11. September, um so ein bisschen der ganzen Sache Herr werden zu können, für den Fall, dass es nochmal passiert, ist das Thema heute Abend im Chaosradio. Und dazu gibt es jetzt nochmal verschiedene Fragen, zum Beispiel von Moritz per Mail. Wie kann ich mich vor dem Abhören durch Geheimdienste, was ja eine beliebte Möglichkeit jetzt ist und auch vereinfacht worden ist, mit diesen ganzen Katalogen, schützen?
Gar nicht.
Naja, gar nicht ist natürlich ein bisschen fies, aber man muss ja zwei Sachen bei der Telekommunikation unterscheiden. Es gibt da Programme wie PGP, mit denen man immerhin mehr oder weniger gut oder genug Privacy Guard, wohl etwas mehr zu empfehlen, den Inhalt einer E-Mail schützen kann. Was man damit aber nicht schützt, ist der Header, das heißt der Betreff und auch das, wer mit wem kommuniziert. Und man muss also sehen, dass bei der geheimdienstlichen Auswertung von Telekommunikation diese Methodik des tatsächlichen Abhörens, also dass da einer das Gespräch mithört und dann vielleicht sogar ein Gesprächsprotokoll macht und so, das wird in den allerseltensten Fällen gemacht, weil das ist viel zu personalintensiv. Weil natürlich kann man sagen, das ist eine tolle Maßnahme zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, aber Menschen kosten ja nun mal auch Geld und so weiter und so fort. Und deswegen, was die da machen, ist automatisiert mit Datenbanken vor allem speichern und sich in Organigrammform anzeigen lassen, wer mit wem da in Verbindung steht. Und sich dagegen zu schützen, dass solche Daten anfallen, da kann man nur sagen, ja, da kann man genau das machen, was diese Bin Laden Al-Qaida-Leute gemacht haben. Die haben sich ja auch nicht im Internet getroffen oder in irgendwelchen Telefonleitungen, sondern die haben sich im Wald getroffen, in den afghanischen Bergen oder sonst was. Die haben schlicht, also Bin Laden selbst hat ja eine Telefonallergie, nachdem er, als er das letzte Mal mit seiner Mutter telefoniert hat, da irgendwie so eine SS-20 in seine Richtung hatte. Und das hing ja damit zusammen, dass da irgendwie die Ortung seines Satellitentelefons dann doch relativ zügig zu entsprechenden Maßnahmen geführt hat.
Schöne Frage auch per Mail, das finde ich toll, das scheint die neue Freiheit des Rechtsstaates zu sein, für uns natürlich. Kann ich bei den Geheimdiensten Auskunft über die über mich gespeicherten Daten bekommen?
Nö.
Sagen wir es mal ganz frech, da müsstest du erstmal auch die Namen aller dieser Geheimdienste rauskriegen, die das machen. Und das halte ich schon für nicht mehr trivial.
Aber wir können da eine Frage an die Hörer in dem Kontext stellen. Was ist die Bundesstelle für Fernmeldestatistik?
Ja? 0331 70 97 110. Was ist die Bundes... Was?
Bundesstelle für Fernmeldestatistik.
Was ist denn die Abkürzung dafür?
BSTFST.
Also was ist die BSTFST? 0331 70 97 110. Ich hoffe, ihr wisst sowas. Mein Gott, ich weiß es nämlich nicht. Aber wäre ja ganz spannend, mal rauszufinden. Auf die Schnelle noch von Cyrus per Mail. Das ist allerdings wieder so etwas, die etwas speziellere Variante. Es soll angeblich Strahler im Terahertz-Bereich geben, mit dem man schauen kann, was Leute unter der Kleidung haben. Stimmt das? Da gab es doch irgendwas an amerikanischen Flughäfen.
Terahertz-Bereich? Also es gibt zwei Geschichten. Das eine sind ja Infrarotkameras. Das ist mehr oder weniger ein alter Hut. Sony hatte ja auch mal so ein Modell auf dem Markt, irgendwie so eine Art Nachtsichtgerät. Apparat, der dann, wo dann auch die Leute gefälscht haben, damit kann man ja den Frauen sozusagen durch den Rock hindurch gucken. Und dann gibt es einen neueren Trend bei der Ortung von Sprengstoff, Menschen, Drogen, Waffen, was weiß ich was. Das sind so akustische Resonanzverfahren. Da muss ich allerdings gestehen, bin ich immer über den genauen Frequenzbereich gerade, da müsste ich nachschlagen. Dazu bin ich in der Physik da gerade nicht drin. Da gibt es aber Geschichten. Also das ist gerade wohl dabei, die Röntgengeschichten abzulösen, weil das irgendwie sehr viel genauer geht.
Aber zum Spannen scheint es nicht wirklich geeignet zu sein.
Zum was?
Bisschen aufwendig.
Zum Spannen? Nö, das ist ein bisschen zu aufwendig dafür. Dazu nimmt man dann doch eher Infrarot.
Ja. Da sich jetzt scheinbar niemand findet, der weiß, was diese Behörde macht, vielleicht kannst du den Namen zumindest nochmal sagen.
Bundesstelle für Fernmeldestatistik. Na, das kann doch nicht so schwer sein.
Nee.
Na, für euch vielleicht nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir liegt es ja auch nicht auf der Zunge. 0331 70 97 110, vielleicht findet sich ja der eine oder andere Semi-Experte, der sagen kann, was das für eine Behörde ist und was die macht. 0331 70 97 110, die Nummer, bevor wir gleich wieder in die Nachrichten gehen, würde ich das ja gerne noch geklärt haben, weil das interessiert mich auch. Warte, nehmen wir doch einfach mal den Michael. Hallo Michael.
Jo, hallo.
Guten Abend.
Ich denke mal, dass dieses Bundesamt wird eine Stelle sein, wo sämtliche Informationen, die so tagtäglich über meinetwegen von Handys oder PCs über Internet oder wie auch immer, in welcher Form auch immer der Verbindung, gespeichert werden, ganz einfach, um dann später sagen zu können, okay, da war irgendwann mal ein Anschlag und da haben wir eine Vermutung und deshalb sagen wir jetzt mal, dass meinetwegen sämtliche Telefonate, die von Hamburg ausgingen, mal überprüfen auf ihren Inhalt oder so.
Ja, das ist
quasi eine riesige Datenbank mäßig.
Genau, das ist erstmal nicht richtig und jetzt gebe ich dir noch einen Tipp, um das ganz aufzulösen. Also die Bundesstelle für Fernmeldestatistik ist natürlich, also es ist ja nicht Bundesamt, ne? Da warst du kurz ungenau, Bundesstelle. Und das ist natürlich nichts weiter als eine Bezeichnung für eine andere Behörde, deren Name dir wahrscheinlich bekannt ist. Welche Behörde ist das? Na, rat doch einfach.
Andere Behörde.
Bundesstelle für Fernmeldestatistik.
Viele fragen sich natürlich, wo kommen diese Fragen überhaupt her? Das ist die Trivial Pursuit Chaos Radio Edition, die wir hier die ganze Zeit vorlesen. Ist ein bisschen schwierig. Also ja,
einfach raten.
Ich komme da auch nicht hinterher, wenn du es nicht weißt.
Boah. Nee, also jetzt habe ich auch keine Idee. Jetzt ist aber schon ein bisschen spät heute. Ich habe noch eigentlich eine andere Frage.
Okay, ja, frag ruhig.
Und zwar diese ganze Überwachung, ich habe auch in der CD gelesen, wegen UMTS und so, dass da auch schon schön am Vorhof geforscht gemacht, also geforscht wird, wie man die ganze Sache überwachen kann und abhören kann etc.
Ja, das ist schon herausgefunden, ja.
Ja, und da war jetzt meine Frage zum Beispiel mal generell, wie kann man sich meinetwegen, oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sich selbst im Internet anonym zu machen. Da war jetzt auch gerade ein schöner Artikel in der CT drin und es soll ja angeblich über Umwege auch möglich sein, über Proxys etc. Ob das auch so der Fall ist, möchte ich, war jetzt meine Frage.
Also das ist echt ein komplexer Bereich, weil wie gesagt, man muss zwischen Inhaltsdaten und Verbindungsdaten unterschützen und die einzige Lösung, die es dann gibt, ist letztendlich mit voll verschlüsselten Verbindungen sozusagen Anonymisierungsdienste zu nutzen. Derer gibt es allerdings ganz schön viele verschiedene und die funktionieren nicht alle gleichermaßen. Es gibt davon auch welche, die von den amerikanischen Geheimdiensten zum Beispiel gedingst werden, weil das ist natürlich die tollste Methode, um alle die anzulocken, die was zu verbergen haben. Sagst du, hier, hallo, ich biete euch Anonymität, und dann kommen sie natürlich alle her, alle Bin Ladens dieser Welt kommen aus ihren Löchern gekrochen. Oder die, die es werden wollen, oder die, die vielleicht einfach nur mal Pornos gucken wollen, ohne dass ihre Firma das gleich in ihren Logfiles hat, während sie am Arbeitsplatz sitzen. So, ne?
Aber Michael, ich glaube, das ist eine Frage, die nochmal eine ganze Chaos-Radiosendung wert wäre. Das wird
ja, bestimmt nochmal könnte man aber reden, wie man sich eigentlich vor der Bundesstelle für Fernmeldestatistik schützt. Ja. Also nebenbei, das ist der BND.
Michael, vielen Dank.
Jo, danke euch.
Tschüss, mach's gut.
Hey, ciao.
Und wir machen jetzt erstmal Nachrichten.
Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6.
0 Uhr 32.
Fritz Info.
Mit dem Wetter, nachts ist es stark bewölkt und zeitweise regnet so ein bisschen. Die Temperaturen sinken auf, das geht ja einigermaßen, 10 bis 6 Grad. Morgen am Tag ist es dann meist stark bewölkt weiterhin und es regnet immer mal wieder so schischel schischel. Und die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad. Jetzt die Meldung mit Kerstin Topp.
Die Palästinenser haben Gespräche mit Israel über ein Ende der israelischen Belagerung des Amtssitzes von Arafat abgesagt. Als Grund nannte der palästinensische Kabinettsminister Erekat die israelische Weigerung, vorher Vertreter des sogenannten Nahostquartetts zu Arafat zu lassen. Israelische Soldaten belagern den Amtssitz des palästinensischen Präsidenten in Ramallah im Westjordanland seit Donnerstag voriger Woche. In den USA hat sich der Streit um einen möglichen Irakkrieg verschärft. Der Demokrat Daschle warf Präsident Bush vor, die Debatte zu politisieren. Bush hatte den Demokraten vorgeworfen, nicht an der Sicherheit des eigenen Volkes interessiert zu sein. SPD und Grüne haben sich auf einen Zeitplan für die Koalitionsverhandlungen geeinigt. Das erklärten Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer nach dem ersten Treffen der Verhandlungskommissionen. Danach soll am Montag zunächst über die Finanzen gesprochen werden. Der insolvente Luftschiffbauer Cargolifter will zusammen mit einem britischen Konkurrenten ein Luftschiff bauen. Das teilte der Insolvenzverwalter mit. Am Freitag soll der Gläubigerversammlung ein entsprechendes Sanierungskonzept vorgelegt werden. Und zum Sport. In der Vorrunde der Fußball Champions League schlug Borussia Dortmund die französische Elf von aus Auxerre mit 2:1. Und Radprofi Jan Ullrich verlässt das Team Telekom. Zu welchem Rennstall er wechseln will, ist noch nicht klar. Bis Ende März ist Ullrich noch wegen Drogenmissbrauchs gesperrt. Die Verkehrsmeldungen. A15 Breslau, Autobahndreieck Spreewald zwischen Cottbus West und Fetschau ist wegen einer Baustelle noch bis Sonntag der rechte Fahrstreifen gesperrt.
Recombination. Fritz präsentiert
die Recombination.
Mauro Picotto.
Disco.
Harley Hart.
Paul Kalkbrenner.
Iron Bass.
Und viele mehr.
Dazu
Northern Light.
Zombie Nation.
Und Zweiraumwohnung.
Live.
Und auf Fritz gibt's dafür Freikarten und deine höchstpersönliche Toy-Toy-Dixie-Toilette zu gewinnen.
Recombination.
Am Samstag.
Ab 22 Uhr.
Arena und Glashaus Berlin.
Mehr Infos www.fritz.de.
Und im Radio.
Fritz!
Hanju, Ekmar, Shalom.
frische Musik im Chaosradio auf Fritz. 20 Minuten geht die Sendung noch. Aber in 20 Minuten kann viel passieren und da kann man noch über vieles reden. Vom Chaos Computer Club, heute im Studio Henry und Andy. Mein Name ist Max von Malotki und das Thema heute Abend ist etwas später als der Jahrestag. Ein Jahr, 11. September und wie darauf reagiert wurde im Sicherheitsbereich, auch der Staaten und so weiter. Und da ist die Diskussion relativ weit fortgeschritten.
Ja, beziehungsweise, also man kann ja da zwei Thesen ansetzen. Das haben wir jetzt auch bei den Hörerreaktionen heute schon gemerkt. Die eine These ist ja, da ist irgendwas Schreckliches passiert. Die Sicherheitsbehörden haben es verschlafen und jetzt reagieren sie also mit irgendwelchen Gesetzen, die möglicherweise viel zu weit gehen. Und die andere These ist ja, dass im Grunde genommen nicht die Sicherheitsbehörden reagiert haben, sondern dass die von vornherein agiert haben, um irgendwelche Dinge, die sie ohnehin schon immer tun wollten, jetzt mal tun zu können. Und natürlich, also beantworten kann man das natürlich nicht wirklich. Also wir können da nicht reingucken in so einen Dienst, auch wenn wir ein bisschen außen was sehen, was der so tut und macht. Aber es gibt ja auch so historische Parallelen, da muss man jetzt nicht bis ins Dritte Reich oder so zurück. Sondern zum Beispiel gibt es ja diese Strategie der Spannung, gab es mal in Italien, so in wann war das noch gleich? Da fällt mir dieser 70er Jahre. Da gibt es ja auch so merkwürdige terroristische Anschläge, wo sich dann später herausgestellt hat, das waren irgendwie so Regierungstrupps, die eigentlich da so andere Gesetze wollten. Und die Frage, die wir natürlich an euch haben, da draußen, ist natürlich auch, habt ihr irgendwie auch für euch Ideen, wie man aus dem Schlamassel rauskommt, dass da also laufen irgendwelche Terroranschläge jetzt möglicherweise weiterhin geschehen. Wir haben keine Ahnung, wer die macht. Uns wird also erzählt, dass es die und die sind, aber wissen tun wir nicht. Und ja, unsere ganzen Rechte werden da so ein bisschen eingeschränkt, unsere Bankdaten werden eingesehen, überall werden Kameras aufgestellt, lauter Dinge passieren und ihr könnt uns jetzt natürlich anrufen, aber das Ding, was ihr da in die Hand nimmt, da weiß man ja auch nicht, ist das ein Telefonapparat oder eine Wanze?
Also ich hätte mal einen Vorschlag, das ist so ähnlich wie mit AIDS, nicht? Als AIDS aufkam, gab es auch noch keine Medizin, es gibt also bis heute kein richtiges Medikament und trotzdem kann man was gegen AIDS tun, ganz billig, Hygiene. Kann man bei Terroristen auch machen. Also beispielsweise, wenn der Staatssektor sich in terroristischen Schmutzgewässern nicht mehr die Finger schmutzig machen würde. Ich meine, einfach doch mal darauf verzichten. Ich glaube, das wäre schon eine ganze Menge. Da könnten wir als Wähler doch auch einen gewissen Einfluss drauf nehmen. Das sind ja unsere Steuergelder, die da verbraten werden. Ne? Ich meine, wenn wir mal den Abgeordneten auf die Füße treten und sagen, das wollen wir nicht. Nicht? Das muss ja auch mal oben ankommen, dass die wissen, die Leute wollen das nicht. Ne?
Aber es ist ja auch eine Wissensfrage. Wenn ich nichts davon weiß, kann ich mich auch schlecht dagegen wehren, oder?
Ja, es war jetzt eine tolle Überraschung. Im Wahlkampf hat man das ja gesehen. Es war eine tolle Überraschung, dass also der Schröder wohl festgestellt hatte, dass also auch östlich der Elbe die Lust an einem weiteren Krieg mit Saddam Hussein nicht so toll ist. Ne? Hat er vorher offensichtlich nicht so gewusst. Ich meine, man hat es jetzt gehört von allen, dass sie überrascht waren, wie gut das beim Publikum ankam. Ne? Und genauso ist das, also wenn man da mal drauf hinweist, wäre mal was.
Aber was, das ist die Frage an euch in Berlin und Brandenburg, was glaubt ihr, könnt ihr konkret für eure Bürgerrechte tun? Weil, klar, wenn man jetzt so die Sachen weiß, ihr könnt hier anrufen und wir können uns miteinander unterhalten und man kann mal hier zusammen heulen und sagen, oh, ist ja alles so schlimm und so und eigentlich würde ich ja wollen und bla. Aber was habt ihr denn vielleicht schon mal gemacht? Telefoniert ihr zum Beispiel wirklich nicht mehr, sondern trefft euch dann mit euren besten Freunden nur noch. Wie macht ihr das? Also habt ihr da konkrete Maßnahmen ergriffen, um euch davor zu schützen, wenn ihr nicht wollt, dass eure Informationen irgendwo gesammelt werden? Oder was macht ihr? Gibt's ja auch so schöne Geschichten hier, immer wenn man irgendwo eine Adresse angibt, schreibt man die ein bisschen anders, damit man dann hinterher weiß, welches andere Unternehmen die von welchem anderen Unternehmen bekommen hat. Das ist auch eine lustige Übung. Und solche Sachen. 0331 70 97 110. Lasst euch dann noch hinreißen für die letzte Viertelstunde des Chaosradios hier auf Fritz einfach kurz mitzumachen und vielleicht so ein paar Tipps zu geben, wie man sich zumindest einen Spaß draus machen kann, wenn man sich schon nicht dagegen wehren kann. Ah. Ja, ich hab ja mal das von Malotki das V groß geschrieben, als ich mich damals bei der Telekom angemeldet habe und AOL kriege ich jetzt immer mit dem großen V und wer da nicht noch alles dabei ist, die ganzen Briefe und so.
Ja, hast du den von der Telekom nicht ins Gesicht getreten?
Ich kriege ja, selbst wenn jetzt sich die Gebühren für TDSL ändern, kriege ich ja von denen nur eine Mail, da kriege ich ja nicht mal einen Brief, versteht er?
Ach so. Wie hast du da eine E-Mail-Adresse bei denen angegeben?
Ich habe meine E-Mail-Adresse doch bei denen, Mann.
Hm. Ah ja, gut, okay, das ist natürlich ein Problem.
Insofern, also ich habe mehrere, klar, aber eine ist ja von denen, dann schicken die dann eine Mail, da steht dann drin, es ändern sich die Gebühren.
Das ist ja auch super, weil das Lustige ist ja zum Beispiel, dass im Rahmen dieser Verbindungsdatenfeststellung, das sind ja alles so Eingriffe in das Brief- und Fernmeldegeheimnis, wie es noch so schön heißt, wo man früher ja auch dachte, alles klar, das sind die Telefonate oder eben die Briefe, die man überwacht. Aber heute wissen die ja selbst, welche Zeitung du liest. Ne? Mhm.
Na, also da muss ich ja mal sagen, da wiegt ihr euch ja alle in irgendwelchen Träumen. Ich meine, das war ja früher auch nicht anders.
Jetzt, worauf spielst du da jetzt anders?
Also es gab ja mal noch eine Zeit, als also die Telekom und die Deutsche Post und die Postbank ein Verein waren. Ne?
Ja.
Und also es gab da auch solche Situationen auf Postämtern nicht. Das heißt also, der Briefträger findet irgendeinen Kunden nicht oder was weiß ich oder hat mit dem irgendein Problem. Mhm. Dann hat er halt die Postbank angerufen und hat da eine Auskunft eingeholt. Und natürlich hat er die gekriegt. Mit der Bemerkung, er ruft über einen innendienstlichen Kanal an. Und selbstverständlich kriegte er auch vom Fernmeldedienst eine Auskunft. Mhm. Und umgekehrt, einmal querbeet im Kreis rum.
Na, immerhin, ja.
Ja?
Ja gut, aber trotzdem, wenn ich an den Kiosk gegangen bin und mir eine Zeitung geholt habe, ist das eben noch was anderes, als rufe ich jetzt eine Website auf und das ist halt mit erfasst, obwohl eigentlich die Einschränkung nur meine Telekommunikation betrifft, theoretisch. Aber das ist ja dann übers Netz alles.
Ja.
So, und naja gut, das kann man jetzt irgendwie finden, wie man will. Ob das Terrorismus verhindert oder ob das nicht Terroristen produziert, ist ja auch noch so eine Frage. Aber die andere Frage, die man ja auch stellen könnte, ist, könnt ihr euch vorstellen, also wir können ja sozusagen sagen, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, aber dass so ein terroristischer Akt dazu führt, dass dann eben solche Bürgerrechte eingeschränkt werden. Könntet ihr euch irgendwelche Akte vorstellen, die das Gegenteil sozusagen machen würden? Also wo dann der Staat sagen würde, okay, wir verzichten auf diese Daten? Kann man so eine Eskalationsspirale eigentlich rückwärts drehen?
So eine Anti-Eskalationsspirale quasi.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob dazu jetzt der Bin Laden da sein Maschinengewehr wegschmeißen muss oder ob der helfen muss, irgendwie Hochhäuser wieder aufzubauen oder...
Haben friedliche Demonstrationen beim G8-Gipfel in Genua wirklich zur Deeskalation beigetragen?
Nee, ich weiß nicht. Ist doch alles schon mal passiert. Ich meine, also im Ganzen am Alexanderplatz sind die Kameras schon mal abgeschaltet worden.
Abgeschaltet? Nee.
Doch.
Nee. Ja?
Was? Doch, doch. Was ist das denn?
Ja, weil die kaputt gegangen sind.
Echt?
Ja.
Also ich weiß nur, dass die ersetzt wurden. Ich war nämlich zufällig am 2. Oktober 1990 am Alexanderplatz und ich kann dir sagen, dass der Bundesgrenzschutz hat da dieses, da war doch dieses Ortsamt da oder was?
Ja, ja.
Da sind die nachmittags um 4 eingeritten und haben, also der Bundesgrenzschutz hat gesagt, wegen den befürchteten Ausschreitungen am Alexanderplatz und die haben da Kameras aufgestellt. Also Westkameras. Wo die anderen noch gar nicht kaputt waren. Das war dann erst in der Nacht.
Nee, das war dann erst in der Nacht.
Genau, also da bist du jetzt wieder naiv. Aber nochmal, die Frage, kann man so eine Eskalationsspirale eigentlich rückwärts drehen?
Strom abschalten.
Wie jetzt? Du meinst den großen Taster?
Nein, das geht bloß durch den Rückschrauben der Zivilisation.
Also weit sind wir noch nicht. Wir haben noch 12 Minuten. Dann können wir, was?
Das ist ein Rückschrauben der Zivilisation.
Ja gut, aber das ist ja möglicherweise schon die Methode, die dieser Onkel da mit dem entspannten Rauschebarsch in seiner afghanischen Höhle will, oder nicht?
Das läuft drauf hinaus, ja.
Ah, ja, aber ob er damit so erfolgreich ist?
Ja, och, glaubt ihr das wirklich? Also ich meine, der Junge ist ziemlich gebildet und hält, glaube ich, auch was auf seinem Bild. Ich glaube nicht, dass es dem darum ging. Den gibt es doch eine Demonstration und die Jungs, die da unterwegs waren, waren noch etwas anders gestrickt. Die haben einfach sich davor geekelt und was wir so als Werte verstehen, finden die ja, ist der absolute Dreck. Ich glaube, da ging es einfach um so ein Statement, oder? Ob der zurücktrennen will, glaube ich nicht. Nur weil er da in den Bergen unterwegs ist, so toll findet er das auch nicht.
Klar, glaube ich auch nicht unbedingt, aber man muss ja sagen, dass er im Grunde genommen ja die Methodik wunderbar benutzt, weil der weiß ja, dass der Großteil der Menschheit, der wohnt ja gar nicht in New York, aber der sieht diese Bilder und diese Bilder, die haben ja für sich auch eine Wirkung und wenn du dir sozusagen das als Machtdemonstration anguckst, muss man auch sagen, also die Bilder, also ich war auch neulich in New York und habe mir dieses Loch angeguckt und also bei allem Respekt vor den Menschen, die da gestorben sind, wenn man da vorsteht und einfach dieses große Loch sieht, dann muss man schon irgendwie sagen, das ist echt ein großes Loch, also das ist irgendwie beeindruckend auf eine Art. Das hat gar nichts mehr mit Menschen und nicht Menschen zu tun, sondern einfach nur mit wow. So, denkst du so, das ist echt groß, so. Und, also nicht unbedingt großartig, aber doch, naja, schon ein großes Loch. immer, also mit der Eskalationsspirale, mir kommt das ein bisschen absurd vor, weil wenn wir jetzt diese Gesetze haben, jetzt sind die erstmal ein bisschen zur Probe eingeführt, dann guckt man sich das noch an. Aber im Grunde genommen, dieses Misstrauen, das scheint mir ja zu bleiben, ne?
Das wird bleiben.
Also?
Das wird sich auch nicht mehr zurückentwickeln.
Ja, dann kommt ja irgendwann wieder Bert Brecht ins Spiel. Dann sucht sich irgendwann der König ein anderes Volk oder so, ne?
Ja, weil es sind ja auch die RAF-Gesetze alle geblieben.
Aha.
Ja, echt?
Ja, es hat ja seinerzeit eine ganze Reihe von Verschärfungen gegeben. Mhm. Und das meiste davon ist geblieben. Also ich weiß nicht, ich glaube, es sind ein paar Sachen sind ausgelaufen, das war die Grundzeugenregelung.
Na, die ist jetzt wieder drin. Die, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht erwähnt, die ist ja weiterhin.
Also die war ausgelaufen, aber es hat sich eben keiner mehr gefunden. Oder man könnte auch böswillig sagen, die saßen sowieso alle schon im Knast oder der Rest war weggestorben. Also
ja, wobei da, ich meine, die Grundzeugenregelung ist ja in Deutschland deswegen umstritten, weil da Leute dann Geschichten erzählen, weil sie meinen, sie werden dann weniger bestraft. Da könnte man ja fast sagen, sind die Amerikaner, ich will das nicht gerechter nennen, das ist irgendwie absurd, aber die behandeln die Leute irgendwie gleich, die kriegen alle den orangen Strampelanzug und haben alle nichts zu lachen und ob sie was erzählen oder nicht, sie kriegen den orangen Strampelanzug. Und ich meine, schön ist es nicht, mit den Menschenrechten hat das auch nichts mehr zu tun.
Wohl kaum.
Aber ob es der Wahrheitsfindung dienlich ist?
Also ebenfalls wohl kaum.
Wohl kaum.
Ja, ich meine, bloß wenn du also mit der Argumentation von Fritz Teufel ankommst, dann kannst du den ganzen Apparat ja sowieso schon in die Tonne treten.
Ja, gut, das kann ich ohnehin tun, aber, also, ja, ich wundere mich ja. Also irgendwie muss es doch eine Methode andersrum geben, weil wenn jetzt sozusagen, also das war doch in der DDR auch so, oder? Dass da im Grunde genommen hat sich da so ein Apparat gebildet, der hat so gedacht, wir wissen ja nicht, ob unsere Bevölkerung so ist. Dann haben sie diese Staatssicherheit gegründet, haben dann also mit dieser Staatssicherheit so erste Indikatoren dafür bekommen, dass da wirklich, also da sind Leute, die glauben möglicherweise sogar an Gott und so verwerfliche Dinge oder irgendwie an menschliche Werte oder was auch immer. Und dann musste man ja mehr Apparat aufbauen. Und ich meine, das Lustige war ja dieses Argument, was wir vorhin hatten, dass das ja auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist. Das haben die ja in der DDR fast übertrieben. Da hatte ja dann jeder Arbeit, weil die Überwacher wurden überwacht und so weiter und so fort.
Ja, es trug ja jeder zweite Uniform ungefähr, kann man sagen.
So zu sagen, aber das hat ja dann auch nicht wirklich funktioniert. Bewegen wir uns dann in eine ähnliche Spirale dazu? Weil dann könnte man ja prognostizieren, wann wir also so pleite sind hier.
Ich glaube, das kann man auch.
Mhm.
Also das geht meiner Ansicht nach tatsächlich in diese Richtung.
Also du meinst, irgendwann wird der Überwachungsstaat wird einfach zu teuer?
Der führt sich selbst ad absurdum. Also das kann durchaus sein, dass die Leute keine Lust mehr haben mitzuspielen. Die sagen, wir gucken jetzt nicht mehr im Fernsehen und schauen jetzt die terroristischen Aktionen nicht mehr an. Ne? Dann fehlt denen dieser Aufmerksamkeitsgewinn.
Also diese, wir müssen was tun, weil wir alle so betroffen und emotional.
Das hatten
und
wir das auch heute am Telefon, nicht? Da muss was gemacht werden, nicht? Mhm. Das ist also dieses Rufen nach Demonstrativhandeln, ja?
Mhm. Ne? Plakativen genau Aktionismus.
So, ja? Ja. Aktionismus, ja. Nicht? Ich meine, was ich bei der Elbeflut und bei der Oderflut noch verstehen konnte, kann ich ja bei solchen Sachen nicht mehr verstehen.
Ich glaube allerdings, also es gibt ja so diese Möglichkeit, so das, was, deswegen finde ich die Frage auch so ein bisschen schwierig und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum da keiner eine konkrete Antwort drauf geben kann. Das, was da gefordert ist, damit sich das wirklich zurückentwickelt, dass diese Spirale, von der wir den ganzen Abend auch sprechen, sich zurückdreht, ist, dass die Gesellschaft sich auf so eine Art und Weise verbessert oder besser miteinander zurechtkommt, dass alle das Einsehen haben und wirklich alle das Einsehen haben, nein, dass es so ist.
Ja gut, aber wenn wir jetzt nochmal ganz zurückgehen an den Anfang der Sendung und also sagen, dass dieser Mr. Bush, ich meine, abgesehen davon, dass er sicherlich auch Berater hat, die möglicherweise sogar gesunden Menschenverstand haben, aber der Mann, also wenn man ihn sich anguckt, dann fragt man sich doch manchmal wirklich, also hat der sie nur alle, ist der irgendwie gesund, merkt er, was er da tut, also und so weiter und so fort.
Die Ansätze zur Prävention und wie man da mal konstruktiv damit umgeht, ja, jetzt tatsächlich mit dem Terrorismus. Ich rede jetzt nicht von den Abwehrmaßnahmen, sondern also welche politischen Ansätze kann man machen, damit das nicht mehr vorkommt oder eben weniger wird? Das findest du bei Bülow in dem Buch. Christoph von Bülow.
Ja gut, wobei der übertreibt das. Also dieses Buch ist ja irgendwie im Namen des Staates.
Ja.
Und seine Methode ist ja, wenn ich das so vorweggreifen darf, die der Transparenz. Dass er also sagt, wenn man Terrorismus bekämpfen will, muss man erstmal genau gucken, wer da eigentlich was warum macht und mit welchen Interessen er verfolgt. Das einzige Problem, was ich mit dem Bülow habe, ist, der tut seine Transparenz, das ist so dermaßen ausführlich. Also dieses Buch hat mindestens 500 Seiten. Und ich finde
1200 Fußnoten oder sowas.
Und also ich meine, da kannst du ganz genau nachlesen, wer wem warum Geld und wo die CIA dann mit Drogen, Waffenhandel und Herrn Bushes Familie und Wallerer. Und also wenn man das, wenn ja, man das, gut,
ich meine
also ja ich finde das so ein bisschen zäh. Das ist ja in Ordnung vom Ansatz, aber es ist hart.
Ich will ja nur auf die Konklusion raus und die darin besteht, dass man also erstmal Hygiene üben sollte, was ich vorher schon sagte. Und zur Hygiene gehört unter anderem auch, dass der Staatssektor und diese entsprechenden Sicherheitsdienste sich aktiven Betätigens in Grau- und Schmutzzonen enthalten.
Mhm. Ja? Was du nicht willst, was man dir tut, das fang auch nicht woanders an, sozusagen.
Exakt. Mhm. Dazu würde beispielsweise auch gehören, dass man also die NPD nicht, ne, nicht durch übermäßiges, ich sage mal, Infiltrieren mit V-Leuten nur auch noch indirekt sponsert. Ja. Vielleicht wären sie schon ja nicht mehr da. Was sind so eine Fragen?
Ich glaube, jede zweite NPD-Rede war von einem V-Mann geschrieben oder so.
Exakt. Ne?
Das war irgendwie ein bisschen krass, ja.
Ja, nicht? Das erinnert an solche alten Sachen aus Westberliner Zeiten. Da gab es dann mal eine dicke Meldung. Wir haben also eine Nachfolgepartei, NSDAPAO oder sowas, bei der Gründung ausgehoben. Mhm. Und die Meldung, die ging noch gleich los und die BZ, die hat es am nächsten Tag schon ja nicht mehr geschrieben, weil also die haben die ersten Seiten eingestampft, denn es stellte sich dann heraus, dass die Gründung zwar stattgefunden hat, aber von den 7 Leuten haben, als die Polizei kam und den Laden hops nahm, ich glaube 5 schon ihren Dienstausweis hochgehoben. Und da blieben bloß noch 2 arme Hansels übrig. Mhm. Den einen haben sie dann festgenommen, weil sie ihn erwischt hatten. Der hat da für die MFS gearbeitet, ja. Und der letzte, der musste das dann ausbaden, weil das war der einzige Idiot. So, das war natürlich kein Ruhmesblatt. Aber dabei blieb es nicht, denn als dann also die Mauer fiel und man die Stasi-Akten rankam, da stellte sich heraus, dass der letzte nun auch noch von der Stasi war. Mhm. Also war überhaupt kein normaler Mensch mit bei.
Mhm. Scheiße, wir sind alle von der Organisation, haben die dann gesagt.
Ja, na, von irgendeiner, ne?
Ja.
Das waren nicht alle von der gleichen.
Es geht ja jetzt gleich weiter mit dem Night Flight hier auf Fritz. Deswegen sollte vielleicht nochmal erwähnt sein, dass diese Diskussion natürlich von euch weitergeführt werden kann. A, in euren Köpfen, B, natürlich auch per Mail. Wer noch was schreiben möchte zu dem Thema, das heute hier im Chaos Radio die Hauptrolle gespielt hat, nach dem 11. September ein Jahr gerastert und gescannt, dann einfach eine Mail schreiben an 76@chaosradio.ccc.de. Im Studio vom Chaos Computer Club waren Henry und Andy, mein Name Max von Malotki und ich würde sagen, wir geben jetzt einfach ab an ein gutes Stück Musik, damit man sein Gehirn wieder beruhigen kann. Dafür wird sorgen im Night Flight Martin Petersdorf und wir verabschieden uns bis zur 77. Ausgabe vom Chaos Radio, was dann wieder am letzten Mittwoch des nächsten Monats stattfinden wird, was mich auch persönlich sehr interessiert, weil 77 ist ja mein Geburtsdatum und das ist doch mal eine Verschwörungstheorie wert. Andy, Henry, macht's gut. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Tonight.